Nächstes Spiel, was wir spielen, heißt Auerball. Wer kennt das? Wir haben wieder drei Trainer, den Dennis, den Philipp und mich. Und eure Aufgabe ist es, uns mit dem Ball abzuköpfen. Immer wenn ihr uns abköpft, ihr dürft uns nur abköpfen, nicht abschießen, nur mit dem Ball in der Hand abköpfen, rufen wir Aua. Und immer wenn wir Aua rufen, kriegt ihr einen Punkt. Ihr holt euch dann euren Ball wieder. Und es hat eben der gewonnen, der die meisten Auas bei den Trainern erzeugt hat, okay? Und es geht los. Auf geht's. Au, Aua, 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 Aua.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Und Jonas, ich wollte dich mal fragen, was ist dein Highscore in Auerball?
Bei uns hieß das früher noch Arschschießen. nach dem Englisch oder Lattenschießen oder wie auch immer man es nennen will, da gab es noch keinen Auerball.
Ja, Auerball ist eine DFB-Trainingsform für F- und E-Jugendliche. Und ich finde das tatsächlich ganz interessant, dass man da auch das Spielerische mit den Schmerzen verknüpft. Und ich denke, das ist ein Spiel der Zukunft.
Hätte Emre Can mal aufpassen sollen, dass man die Gegner nur anköpfen darf und nicht am 16er mit offener Sohle.
Hätte ihm was erspart. Was war Englisch bei euch? Was war das? Das Ball hochhalten?
Genau, das war das Spiel, wo du nur irgendwie aus der Luft Tore erzielen durftest, also mit dem Kopf, Volley und so weiter. Er darf aber nicht aufkommen.
Und das hieß Englisch, also macht ja gar keinen Sinn bei Englisch, weil obwohl doch Kick and Rush, also so drauf.
Ja.
Aber bei uns
hieß
es Schiffer. Und ich weiß, es gibt ja, glaube ich, in Deutschland in jeder Region, in jedem Winkel, in jedem noch so kleinen Winkel Deutschland heißt es ja, glaube ich, anders. Ich glaube, bei Zeit Online oder so gab es mal so eine Deutschlandkarte, wie das überall heißt.
Wie heißt bei euch?
Das war tatsächlich noch interessant, weil das sind dann Namen drin, wo du denkst, gut, so wie jeder Name halt bei diesem Spiel hat nichts mit irgendwas zu tun. Außer, ich glaube, irgendwo hieß es auch mal Hochlupf oder so. Da sage ich noch, okay, da ist wenigstens ein bisschen.
Ist eine Verbindung.
Kann man es nachvollziehen. Jonas, du warst in Prag.
Ja.
Frage 1, verliere ich dich jetzt? Verliere ich dich ans Hoppen?
Das kann gut sein.
Das war jetzt nicht die Antwort, die ich mir erhofft habe.
Das kann wirklich sein, ja. Aber jetzt ist ja erstmal Winterpause. Also über den Winter hast du mich noch. Im Frühling müssen wir gucken.
Okay, das beruhigt ungemein. Und dann Frage 2, wie war's denn? Was habt ihr denn gemacht? Das grobe Programm hast du mir geschickt, aber vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer einmal mitnehmen.
Ja, es war jetzt das zweite Mal Tscheche. War wieder sensationell gut, wobei ich sagen muss, boah, Prag müsste man nicht nochmal machen dafür. Mhm. Haben wir natürlich gemacht, weil das große Ziel ist, alle tschechischen Erstligastadien gesehen zu haben, und da bietet es natürlich an, Prag so mit möglichst einmal wegzufrühstücken. Also haben wir Sparta Prag gemacht, Dukla Prag und Bohemians Prag, also jetzt nur Slavia, und haben durch einen Zufallsfund noch ein Spiel der dritten tschechischen Liga gemacht, zur klassischen Anstoßzeit Samstag 10.15 Uhr.
Absolut.
Motorlet Prag gegen Admira Prag.
Admira Wacker Prag.
So ähnlich. Das war erstaunlich gut, so vom Gesamtprogramm.
Okay.
Die örtliche C-Jugend ist gleichzeitig die örtliche Ultra-Gruppierung mit Trommel und Vorsänger und Fahne.
Soweit so lobenswert.
Vom Niveau her würde ich sagen, so gehobenes Oberliga-Niveau. Zwar schon nicht schlecht. Dann waren wir bei Dukla, und das versprüht so den klassischen Charme des Kommunismus. Das ist so auf dem Berg oben. Du hörst es schon, wenn du unten bei der Straßenbahnhaltestelle läufst du nochmal so etwa, weiß nicht, 10 Minuten den Berg hoch. Hörst du es aber schon, weil der Stadion-DJ übertriebenst laut das Tal beschallt.
Mhm. Ja gut, und kostet ja nichts.
Kostet nichts. Und du steigst bei so einem riesen Sozialistenbaugebäude aus, so wie wir uns gefragt haben im Vorbeilaufen, was ist das? Also welche Institution war das? Internationale Hotel für die internationalen Gäste, wie wir dann recherchiert haben.
Nur nicht für euch.
Nur nicht für uns. Und das Stadion ist halt auch ganz geil, weil es an so einem Hang ist und so hat quasi eine Tribüne und dann drumherum noch so ein bisschen Stehplätze, die aber anscheinend nicht genutzt werden. Also es war nur diese eine Tribüne offen, aber auch so richtig steil. Das ist schon ganz geil mit dem Blick. Und waren dann abends noch bei Sparta. Und das war, also Sparta Prag ist so Fanszene technisch schon, sagen wir mal, eher rechtsoffen. Der Gegner aus Ostrava war noch weiter rechtsoffen.
Okay.
Zusammenfassen.
Okay. Also einfach Wohlfühlstimmung auch.
Wohlfühlstimmung. Wir hatten zum Glück Plätze so an der Ecke zur Ultrakurve von Sparta Prag. Das war total super. Waren dann noch Teil der Choreo. Ja.
Verschiedene freundschaftliche Bande geknüpft.
Alles gut. Und am nächsten Tag waren wir dann noch zum Abschluss bei Bohemians Prag. Die haben Stadion so mitten in der Stadt. Erinnert so ein bisschen tatsächlich, wer da war, schon mal an das Stadion von Chemie Leipzig. So übel alt, so ein Stehplatz, wo an der Seite so ein paar Sitzplätze reingebaut wurden, so ein paar Sitzschalen, wahrscheinlich für die Alt-Ultras, die nicht mehr so lange stehen können.
Ihr müsst ja gucken, ob da so Schilder sind oder irgendwas eingraviert. Dann.
Und was erstaunlich war, also bei Sparta gegen Ostrava gab es auf beiden Seiten massiv viel Pyrotechnik. Das hat uns erstmal nicht gewundert, aber am nächsten Tag hatten wir einen Sitzplatz, wo sie auf die Ultratribüne drauf gucken konnten und unter anderem auch auf das Podest vom Capo in den Trommlern. Und kurz vor der Halbzeit sind auf einmal so 10, 15 aus dem schwarzen Block von den Ultras unter dieses Capo-Pult gekrabbelt und waren dann so, weiß ich, 10 Minuten weg. Und dann war Halbzeit und sind dann ein paar andere von der Ultraszene, haben so Ordnerwesten angekriegt, sind auf den Platz gegangen und haben eine Choreo vorbereitet. Ja, so da aufgehangen und alles so. Und dann kam es kurz vor Halbzeit, vor Ende der Halbzeitpause, die Leute unter dem Capo-Pult wieder vor, wie so ein Clowns-Auto, alle in so weißen Marderkitteln.
Und immer mehr.
Und hatten einfach jeder so zwei Pyrofackeln in der Hand und haben sich in aller Seelenruhe auf den Zaun gesetzt und haben da gewartet. Auch ein paar Kinder, ja, weil das da relativ familiär, so im Ultrabock, auch ein paar Kinder dann auf den Zaun geklettert, die das dann schon wieder war. Und dann so mit Beginn der zweiten Halbzeit alle gemütlich ihre Pyrofackeln abgezündet. Und dann war es irgendwann vorbei, dann haben die abgebrannten Pyrofackeln auch mal dem Kind in die Hand gegeben.
Wie Silvester.
So ein Feuerwehrmann mit einem Eimer rumgelaufen, der hat den Rest dann auch eingesammelt.
Ja, aber so geht's doch auch.
Und dann haben wir hinterher mal ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich so, dass das in Tschechien anscheinend nicht erlaubt, aber geduldet ist. Wenn man das vorher wohl anmeldet, sagt keiner was.
Also wir melden jetzt was Unerlaubtes an. Ja, ist für uns okay. Dann ist es für uns okay. Ja, ich bin ja auch davon überzeugt, dass auch zum Beispiel in Deutschland oder anderen Fankulturen, Italien, wenn man das legalisieren würde, glaube ich, würde das für die Fanszenen komplett den Reiz auch nehmen. Ich glaube, das würde dann gar nicht so sehr genutzt werden.
War da dann auch echt unspektakulär. Also die haben dann so, für die lange Vorbereitung und das Umziehen haben sie so 1,5 Minuten gezündelt. Und dann sind sie alle wieder zurückgegangen, haben sich umgezogen und haben sich wieder in den schwarzen Block reingestellt. Also war unmöglich, unmöglich zu identifizieren, wer das da jetzt gemacht hat.
Ja, dabei habt ihr euch so bemüht, oder?
Und man muss immer noch sagen, die beste Stadionverpflegung. Also über Bratwurst und so wird ja da viel erzählt, ist auch so super, super. Bei Bohemians haben sie quasi, du warst schon durch die Einlasskontrolle durch und dann hatten die vor der... Die hatten auch so eine große Tribüne, wo sich fast alles abgespielt hat, außer der Ultrabereich. Davor noch so ein Platz halt. Und da haben sie einfach mal entspannt unter anderem ein Spanferkel gegrillt und verkauft.
Also halt nachhaltig, weil da wird dann das ganze Schwein gegessen.
Ja, und du hast dann auch nach Grammpreis bezahlt.
Also nett. Und ja. Erfahrungen mit anderen Hoppern gesammelt?
Du hast unheimlich viele Deutsche gehört. Also die unangenehmste Erfahrung war bei Dukla, wir sind so lang gelaufen und die hatten quasi so ein Weihnachtsmarktstand als Merchstand, also so eine Holzhütte. Ja, ja. Und wir wollten da einfach mal gucken, was es so kostet, was es so gibt. Und haben neben uns einen gehört, der auf Englisch die Verkäuferin vorgestellt. Ja, einfach Kaiserslautern, you know, Betzenberg. So, ja, ey, Bruder, ist doch in Ordnung, Mann. Und du hast eigentlich bei jedem Spiel, außer bei Sparta, haben wir schon relativ viel Deutsch gehört um uns rum.
The famous Betzen Mountain.
Ja, so Betzen und mir so, hey, ja, ist in Ordnung. Und haben dann möglichst zugesehen, weit weg von denen zu sitzen, weil die haben bei Dukla freie Platzwahl.
Also du hast alle aus Kaiserslautern?
Nee, leider nicht. Also war, was haben wir noch gehört? Magdeburg auf jeden Fall. Ein paar Leute aus Magdeburg.
Die haben es ja nicht so weit, oder?
Geht für ja, die, noch ein paar, noch ein bisschen sächsischen Akzent. Also natürlich viel irgendwie Sachsen-Anhalt, weil da bist du ja von Dresden irgendwie in ein bisschen mehr als eine Stunde da.
Ja, ja, Dresden. Also ich war auch mal, als ich in Dresden oder in der Nähe von Dresden war, sind wir auch mal rübergefahren. Pilsen ist ja da direkt hinter der Grenze, da fährst du ja super, bist ja super schnell. Da bist du von Dresden aus wirklich unter einer Stunde. Und Prag ist dann, glaube ich, nicht mehr das ganz so weit.
Ist ein Ticken mehr als eine Stunde.
Ja. Mhm. Gut, sonst noch Erlebnisse, die erzählenswert sind?
Nee, nächstes Jahr im Frühjahr dann die nächste Reise und da überlegen wir, Ostrava abzuhaken, nur um es abgehakt zu haben.
So wie früher an Vatertag, wenn wir in die unangenehmen Kneipen gingen, einfach um sich kurz zu erden, sich nur zu spüren.
Den Hand zu machen.
Ja, und so, ich glaub, ist gut, geh mal weiter. So, und dann müssen wir noch nacharbeiten. Pele Wollitz, vielleicht musst du die Hörerinnen und Hörer da abholen, bist ja unser Pele-Watcher.
Ja, es deuten sich zarte, ja, Comeback-Pflänzchen kann man es ja nicht nennen, aber er rudert so langsam sachte zurück. Ist
ja, oder hin, wer weiß, also irgendwo rudert er hin.
Er rudert hin, es ist doch nicht mehr so ganz hausgemacht, ob jetzt im Sommer die Nummer als Trainer auch so durch ist oder nicht, was natürlich nichts damit zu tun hat, dass es gerade in der Tabelle ganz gut aussieht und er vielleicht noch ein Jahr, zwei Liga coachen will. Damit hat es nichts zu tun.
Nein, da würde er elegant und galant würde der anderen den Vortritt lassen, weil er hat ja dann auch, hätte er dann auch irgendwie alles erreicht, was will er da auch mehr, er möchte auch gern, also er hat das ja nicht alleine geschafft, er hat ja mit Hilfe der Region und dem Club und so alles und sowieso sind die Spieler das Wichtigste. Ich da kann mir nicht vorstellen, dass es da um ihn persönlich dann geht.
Und wichtig ist auch, dass es im größten Format des deutschen Profifußballs meiner Meinung nach dem Gegenpressen-Podcast verkündet hat.
Bei der Zeit, gell? Ja, ja, ja.
Bei Doppelpass on Tour in der Cottbuser Stadthalle.
Ach so, ah, das neu.
Aber dazu passend bahnt sich auch eine spektakuläre Rückholaktion an. Tim Heike, der verlorene Sohn, wurde wieder in Cottbus gesichtet.
Ist es so?
Ist so. Es ist die Frage, ob er zurückkommt, zumindest auf Leihbasis.
Ja, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig verfolgt, aber meine, das, was ich gesehen habe, dass das tatsächlich eher so, wie soll ich sagen, ausbaufähig war.
Ja, es ist nicht so, also er hat zumindest kokettiert damit. Mal gucken, was passiert.
Aber da ist die Frage, ist da noch Platz für so einen oder reißt er die jetzt gewachsene Hierarchie wieder durcheinander? Ich meine, Cottbus hat natürlich da einen Millionensturm zusammen. Will man sich das zerstören oder ist für einen Tim Heike, für einen Heimkehrer immer Platz?
Ist ja, wenn du jetzt in der Rückrunde die gute Ausgangsposition nutzen willst, dann musst du jetzt auch in die Breite gehen, weil was ist, wenn einem Timmy Thiele mal was passiert? Was ist, wenn Copado ausfällt? Dann brauchst du jetzt natürlich auch die Bank.
Das ist so. Ja, wird spannend. Und wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das gibt. Mein Tipp ist, dass der Pele dann so lang wie möglich rauszögert und im Unklaren und wagen lässt, ob er jetzt es macht oder nicht. Jetzt hat er schon mal so einen Testballon steigen lassen. Wahrscheinlich mal zu gucken, wie die Region reagiert. Ja.
Ne, er wird es dann, wenn es rechnerisch nicht mehr zu verhindern ist, dass die wirklich aufsteigen. Dann würde er sagen, ja gut.
Es ist schon seit Monaten klar, es war nie außer Frage, dass ich das mache. Wenn die Region das will, dann kann ich das auch gerne für die Region machen. Ich mache es nicht für mich.
Ich wurde jetzt häufig angesprochen. nee, klar, mache ich dann. Also
Hab da mit meiner Frau auch drüber geredet, hab sie nochmal überredet, das auch zu machen.
Und ja, es geht nur, wenn die Familie natürlich mitmacht.
Kurzes Fazit zum neuen Champions League-Modus, weil wir sie auch besprochen hatten, von dir.
Ich finde es immer noch erstaunlich gut.
Ich muss sagen, ich dachte, es wird cooler. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Überblick und Interesse verloren. Mir ist es zu viel. So wie wir es vermutet haben, was sein könnte, ist bei mir eingetreten. Ich finde die Idee immer noch gut. Also auch das Format, ich würde es nur kleiner machen. Ich würde statt, was sind 36? Wenn es 24 wären, wäre das, glaube ich, was anderes. Dann fände ich es, glaube ich, richtig cool. 36 ist mir viel zu viel. Ist mir zu unübersichtlich und zu random. Wäre dann, also ich finde diese individuellen Spielpläne zwar gut, aber das ist ja jetzt, also so gefühlt, da ist einfach null Struktur, finde ich, drin dann.
Ja, gut, die Struktur ist ja anhand der Lostöpfe zu sagen, dass du so und so
viele. Ja, aber das weißt du nicht, wenn du die Paarung siehst, ja. Weißt du? Das ist ja vielleicht sogar noch was, dass man sagt, am ersten, aber das kannst du, ist dann, ja, also, dass du sagst, Spieltag 1 ist A gegen B oder sowas.
Also, was ich noch cooler fände, wäre, auch das hatten wir, glaube ich, diskutiert damals, und es geht so ein bisschen in deine Richtung, wenn sie es in zwei Gruppen teilen würden, also zweimal 18 dann,
beispielsweise. Auch viel, aber dann musst du dich als Fan zumindest, also, ja, müsstest du dich auf Fans, als Fan nur auf eine Gruppe zumindest konzentrieren.
Genau. Was ich aber so ein bisschen befürchtet habe und was, aber kann auch sein, dass das einfach dieses Jahr auch in dem alten Modus so gewesen wäre. Ich dachte ja, es belohnt so ein bisschen mehr die großen Mannschaften.
Ja.
Und das ist bis jetzt, finde ich, relativ wenig der Fall, weil irgendwie Real struggled, City struggled, ihr seid noch nicht so wirklich angekommen in der ganzen Nummer. Also es sind, und auch wenn man guckt, wer jetzt relativ weit oben steht, sind ein paar Namen dabei, wo du vorher eher nicht so mit gerechnet hast. Das
stimmt,
überrascht mich ein Ticken.
Ich habe auch das Gefühl, dass es dieses Jahr, vielleicht ist es auch, wenn man es aus der Bundesliga kennt, aber habe auch das Gefühl, dass in anderen Ligen so ist, habe das Gefühl, dass diese, ich weiß nicht, ob es selbsterfüllende Prophezeiung ist, aber so diese Verletzungsgeschichten gerade bei den großen Clubs, bei kleinen kann ich es nicht ganz so beurteilen, aber bei größeren Clubs, sagen wir mal, die mindestens mal das Top-Drittel der Tabelle, auch in anderen Ligen, haben, glaube ich, schon dieses Jahr richtig zu kämpfen. Und dadurch, dass du jetzt ja noch mehr Spiele hast, musst du noch mehr rotieren. Und ich habe aber das Gefühl, dass es gar nicht so viel bringt, weil, also irgendwie hat gefühlt jede Woche jedes Team zwei neue angeschlagen, dann kommt mal einer zurück, kommen wieder zwei neue weg, einer mal wieder lang weg, einer nur kurz angeschlagen. Belastungssteuerung hier, also ich finde es dieses Jahr ganz extrem und eben, ich weiß nicht, ob es eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil es diese große Diskussion, oder so groß war sie eigentlich gar nicht, aber diese kurze Diskussion aufgeflammt ist über die Belastung. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass man da mehr drauf achtet, aber mir kommt es dieses Jahr extrem viel vor.
Ja, das finde ich auch, aber vielleicht auch nur, weil wir so extrem arg davon gebeutelt sind gerade, dass ich irgendwie auch bei anderen ein bisschen mehr wahrnehme.
Also wenn du siehst, also bei euch extrem, selbst bei uns ist es jetzt richtig viel mittlerweile. Ja, jetzt ist der Palinha, darf jetzt mal spielen, ist dann auch jetzt wieder Wochen, also gleich auch so lang wieder raus. Ja. Und da fehlen ja auch alle, die kommen langsam, kommen mal die ersten zurück, aber da ist ja auch nicht mehr so viel zu holen. Stuttgart hat es jetzt getroffen mit einigen, auch guten Spielen. Leveling, Stille jetzt angeschlagen, Karasor war mal verletzt. Hier, die Verteidiger war auch eng und so. Also es ist alles, es ist schon viel. Und hier City mit Rodri und sind, glaube ich, auch noch ein, zwei mehr. Also irgendwie.
Ich glaube, die Zeche werden die Vereine nächstes Jahr noch ein bisschen krasser zahlen, zumindest die Vereine, die diese vollkommen unnötige Club-WM im Sommer noch spielen. Weil das ist ja auch noch was uns irgendwann anfängt zu beschäftigen.
Absolut.
Dass ja quasi nach der Saison noch diese unnötig aufgeblähte Club-WM ist. Wo die Vereine dann noch mehr die Zeche zahlen.
Weil nach der Saison?
Ich meine ja, ich glaube irgendwie im Juni oder so.
Ich dachte, das hätte ich nicht damit beschäftigt, aber dann hättest du das, dann hattest du dieses Jahr EM. Ja, davor war nix.
Und hast nach der Club-WM in dem Jahr schon wieder
WM. Spielst du 3 Jahre durch, also spielst von, und davor war ja einmal die EM noch 21, das heißt, du spielst in 5 Jahren, von 5 Jahren spielst du 4 Jahre durch.
Ja.
Das ist ja, also, das ist ja abnormal. Und kriegst jetzt in der Champions League nochmal 2 Spiele mehr.
Ja.
Minimum.
Also das ist, das kannst du eigentlich niemandem mehr erzählen.
Ja. Also es ist schon heftig und eben, ob das jetzt daher kommt direkt, weiß ich nicht, aber es macht insofern Sinn, wenn mein Eindruck stimmt, dass es in der Tendenz noch mehr größere Clubs trifft, macht es insofern Sinn, dass die natürlich noch mehr von auch Nationalspielerbelastung und sowas betroffen sind. Ja. Und ja, es ist schon
und ich meine, die Club-WM, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, muss so um das Vertragsablaufsdatum, also um den 30.06. rum, auf jeden Fall stattfinden darüber, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass die Vereine und die Verbände auch noch philosophieren, wie die das abbilden, wenn jetzt jemand der Vertrag ausläuft oder er eigentlich schon woanders unterschrieben hat, aber quasi die Saison ja
überlappt dann sozusagen.
Überlappt, wie gibt man ihm dann noch einen 2-Wochen-Vertrag oder ne, was der neue Verein ja dann noch prickelt findet, wenn er sich in den 2 Wochen da dann ins Kreuzband reißt. Oder so Geschichten.
Ne? Ja, ist die Frage, Schaufenster oder Lazarett? Ist Apropos Champions League, da gibt's halt auch schon seit längerer Zeit die Geschichte, dass es immer mehr Abos gibt, dass die verschiedenen Abos, die man braucht, auch immer noch teurer werden. Da fragt man sich ja dann, welche Wege gibt's denn noch? Wie schaust du Champions League?
Ich habe jetzt gegen Graz, da hat es mich betroffen, weil ich The Zone nicht mehr habe. Und da The Zone kam, habe ich BVB Netradio gehört.
Ja, also ich schaue, ich habe gar nichts für Champions League, weil es hier in keinem Paket drin ist, müsste ich alles separat erwerben, wäre sehr teuer, wäre teurer als Bundesliga und Bundesliga und DFB-Pokal zusammen. Manchmal mache ich dann den Computer an und da kommt wie durch ein Wunder kommt da was, wo ich dann meine Brille anziehe und denke so, das sind doch rote, also so manchmal.
Ja.
Aber ist natürlich nicht die Dauerlösung. Die Frage ist jetzt, eigentlich brauche ich dich nicht fragen, aber kennst du Minecraft?
Ja.
Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern und auch mir kurz erklären, was es ist?
Ja, so richtig bin ich ja nicht drin, aber das ist ein Spiel mit einer relativ schlechten Grafik für heutige Verhältnisse. Das ist aber so.
Wie wir Erwachsenen sagen.
Wie wir Erwachsenen, ist aber, glaube ich, auch so gewollt. Und da, also wie der Name schon sagt, man craftet da Dinge, also Holz und ich glaube irgendwelches Metall und Stein und Kram und baut dann halt Sachen.
Minen auch, wegen meinen?
Ja, irgendwie so, also.
Ja. Okay, auf jeden Fall ist es ja auch immer, so wie auch Fortnite zum Beispiel, ist es ja dann mittlerweile so, man kann ja richtig wie in so einem Paralleluniversum so auch so ein bisschen leben und sich so aufhalten, auch wenn man jetzt gar nicht zwingend spielt. Und bei Fortnite zum Beispiel gab es ja auch mal Konzerte zum Beispiel. Ich glaube, Travis Scott oder so hat da mal exklusiv einen Song performt oder so. Und was es jetzt auch gibt bei Minecraft ist, es gibt Public Viewing für die Champions League. Und zwar gibt's da gibt's da so separate Räume oder Server und da kannst du da einfach rein und du musst im Prinzip nur einmal Minecraft kaufen, so habe ich es gelesen. Dann muss man das bezahlen anscheinend, keine Ahnung. Und dann kannst du das halt nutzen und dann kannst du in diese Server, also auf diese Server oder in diese Räume reingehen und da ist dann, ich habe das gesehen, da hast du dann halt diese, wie du sagst, diese schlecht grafisch gelösten Blöcke und in der Mitte ist einfach so ein High-End 4K Screen quasi, wo dann einfach Champions League läuft und da kannst du dann Champions League gucken und da musst du dann im Prinzip nur einmalig den Preis für Minecraft zahlen. Und dann kannst du Champions League schauen. Natürlich total legal. Ist das klar? Aber weil das würde ja deine Streaming-Leidenschaft, würde das ja vielleicht mit Fußball verbinden.
Haben die dann, also kann man da dann quasi auch gezielt Vereine gucken oder haben die dann, also du musst halt das gucken, was da gerade läuft.
Jonas, da muss ich dir ehrlich sagen, ich bin schon auch gern bereit, auch mich in so Themen rein zu recherchieren, sag dir aber ganz ehrlich, das war ein Video, das habe ich geschickt bekommen vom Joe,
Und das war's dann. Mit mehr wolltest du mich rein investieren?
Da saß ich auf dem Port und dann habe ich gedacht, das ist doch Donnerwetter, das war ein Themchen. Dann habe ich es aufgeschrieben und das war's. Also da habe ich mich dann ehrlich gesagt nicht weiter damit beschäftigt.
Aber der Joe wird ja diesen Podcast hören. Also Joe, es wäre schön, wenn du da nochmal nacharbeitest.
Ja, er ist ein bisschen faul geworden, ein bisschen hörfaul geworden, aber ja.
Nochmal informativ nachkommst.
Gerne einfach nacharbeiten,
Das würde mich schon interessieren, weil das wäre natürlich was für mich.
Und wo wir da beim Thema sind, Streaming, Streaming und im weitesten Sinne, ihr könnt jetzt endlich auch mit uns kommunizieren. Nicht nur wie mit euch, wir haben das ja bei WhatsApp probiert, das war ein bisschen blöd, weil wir da nur wir was schicken konnten, ihr konntet aber nicht antworten, zumindest nur mit Emojis. Und jetzt haben wir uns überlegt, komm, es wäre eigentlich schöner, wenn die Kommunikation keine Einbahnstraße ist und bleibt. Und wir würden ja auch gern mit euch ins Gespräch kommen, fordern wir ja seit Jahren, ist auch schon besser geworden. Und haben jetzt einen Discord-Server eingerichtet, den Link findet ihr in den Shownotes. Ich habe mal dazu geschrieben, dass man sich da nicht anmelden muss. Ich bin mir mittlerweile gar nicht so sicher, ob das stimmt.
Das weiß ich auch nicht.
Ich dachte, man kann schreiben, also dass man da quasi sich so ein, wie auch teilweise ein One-Time-Nickname gibt. Bin ich mir aber nicht ganz. Ich glaube ja.
Das weiß ich nicht, weil ich war ja vorher schon angemeldet da.
Sicher. Ja, jedenfalls, auch wenn ihr, also die Anmeldung ist ja heutzutage keine Hürde mehr, einfach machen. Würde uns sehr freuen. Es sind schon ein paar Leute dabei. Wir haben es ja auf Twitter und auch in dem WhatsApp-Channel haben wir es einmal geschrieben. Jetzt natürlich im breiten Publikum. Wäre cool. Ich glaube, es sind schon einige Leute dabei. Es gibt wir haben jetzt bisher zwei Threads. Einmal rund um den Ball, wo ihr wirklich alle wahnsinnigen Nachrichten aus der Welt des Fußballs oder sonst wie rein schicken könnt. Bisher viel Pele-Content auch drin. Und dann haben wir noch einen Kanal, der nennt sich Podcast Feedback. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, Feedback zur Folge, Vorschläge zu Themen, alles Mögliche gerne reinschreiben. Würde uns freuen, kommt da rein. Ist, glaube ich, eine coole Sache. Dann können wir endlich auch mal mit euch direkt kommunizieren. Was hast du dabei?
Das hast du quasi schon von dir aus eingefordert, das Feedback zu Tscheche.
Ja.
Aber ich habe auch noch was anderes dabei und ich habe zu dir vor der Sendung gesagt, ich möchte mich da nur kurz aufregen, weil also ich dachte ja, dass das Phänomen dann jetzt irgendwann endlich vorbei ist, aber dem ist leider nicht so. André Schnurer, sagt dir noch was?
Nee, sag mal, wer?
Der Saxophonspieler von der EM.
Danke.
Der da ja schon... Ja, schon noch offensiv auf die Nerven gegangen ist, muss man sagen.
Warum weißt du, wie der mit Namen heißt? Frage mich eher.
Da komme ich jetzt zu, weil der Kollege Schnurer durfte zusammen mit seinem schon... Wunderschön.
Ich konnte nicht mehr.
Wunderschön. Der Kollege Schnurer durfte mit seinem schon immer Fußball-Idol, muss man sagen, auch wenn er beim WM-Sieg 90, glaube ich, noch nicht geboren war, Rudi Völler zusammen die zweite Runde im DFB-Pokal auslosen.
Hat er nicht auch immer dieses Rudi Völler-Trikot an bei der EM?
Ja, genau. Das ist mir schon wirklich auf die Nerven gegangen. Das ist ZDF. Und was? Der DFB den jetzt nochmal so hochjazzt, nachdem ich dachte, jetzt wäre es endlich vorbei.
Ist doch nett.
Und dann war ja jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Wochenende wieder Munich NFL Game.
Daher war dieser Einspieler gerade.
Genau. Und da ist er auf einmal auch aufgetaucht. Und ich finde, es hat alles seine Zeit und es muss jetzt auch mal.
Bist du etwa kultmüde?
Ja, in dem Fall ja.
Aber ich finde es toll, auch gerade bei der Auslosung, dass so ein Mensch aus der Mitte der Gesellschaft auch einfach sein Idol treffen kann und auch stellvertretend für dich auch irgendwo dann sich ein Traum erfüllt und zur Kugeln ziehen kann.
Also Kultschnurer, der nach dem deutschen Ausscheiden, was dich als Nationalgelsmann jetzt natürlich hart treffen wird, beim nächsten Spiel mit einem Holland-Trikot, ob beim Public Viewing war oder... Wie war das jetzt mit schon immer und Kindheitstraum?
Ich finde es grundsätzlich, finde ich das erstrebenswert, dass man nicht nur gegen was ist, sondern sich auch mit anderen freuen kann. Ich finde es eine ganz hervorragende Eigenschaft, die auch Menschlichkeit symbolisiert.
Ja.
Und ich finde es schade, dass du ja da gleich wieder so dieses Abkulten da schnupperst, weiß ich nicht, kenne ich sonst nur von anderen so, dass man da...
Ist dein Kultbarometer noch nicht ausgeschlagen?
Diese Anti-Haltung gegen ja. was aus meiner Sicht ihn menschlich macht und ein Stück weit uns auch näher bringt, sehe da jetzt wenig Verwerfliches.
Siehst wenig Verwerfliches,
seh wenig okay. Verwerfliches.
Dann ist es wahrscheinlich einfach der... Du hast es ja auch schon häufiger ausgedrückt, ich kann mich ja gar nicht mehr freuen für die Nationalmannschaft und Co., weil ich natürlich schon so tief drin bin, dass ich da jetzt nicht mehr zurückrudern kann, dann ist es vielleicht auch einfach das.
Ich wünsche dir einfach, dass du auch deine innere Mitte wieder findest.
Ja, ja.
Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Jonas. Von ganzem Herzen.
Ich werde über den Jahreswechsel mal sinnieren und in mich gehen.
Apropos Nationalnagelsmann, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ich als Nationalnagelsmann Ultra, Jule Nationale, meine Boys in Pink, haben jetzt als sie jetzt diese zwei Spiele hatten, in ihrem Trainingslager, wie man es immer nennt, haben sie mit einem Kreisligisten zusammen trainiert. Hast du das mitbekommen?
Ich habe nur das Foto aus dem Europapark Rust gesehen. Das war das Einzige, was ich mitbekommen habe.
Da waren sie da. Nee, das hab ich tatsächlich nicht gesehen. Ärgert mich jetzt auch.
Ich pack's auf den Discord.
Sehr gut, bitte.
Nochmal angucken.
Bitte gerne machen. Und nein, die haben tatsächlich mit einem Kreisligisten, einem örtlichen, denke ich mal, Kreisligisten trainiert. Und ich sag mal, die Spieler von diesem Kreisligisten, die sahen auch wirklich genauso aus. Also gar nicht despektierlich gemeint, sondern es waren handfeste Kreisligaspieler. Und ich fand das erstmal schon grundsympathisch und hab dann gedacht, hab ich dann gleich wieder an dich gedacht, dann sagst du wahrscheinlich, so pseudomäßig. Hab mir das dann angeguckt und es ist wirklich lustig. Es ist wirklich lustig. Nicht so, dass man jetzt so total abgaggt, aber es ist tatsächlich sympathisch, weil es wurde nicht so aufgeblasen und es wurde aber auch nicht so abgetan, sondern es war genau das richtige Level. Also wirklich ganz, ganz lustig. Und in diesem Video machen sie, also ich hoffe mal, da gibt's auch noch eine Langfassung, weil es war nur so ein kleiner Ausschnitt. Vielleicht so 5 Minuten. Und in diesem Ausschnitt machen sie auch Eckballtraining. Und dann war der Standardtrainer von der Nationalmannschaft, der hat mit denen Eckballtraining gemacht, hat ihnen so Varianten beigebracht. Jonas, es ist herrlich. Ich kam mir vor, wie ich jeden Dienstag da bei -4 Grad auf dem Kurzrasen stehe. Es ist wirklich herrlich. Also es fängt schon an. Bis überhaupt mal jeder weiß, was er da macht. Da fängt es schon an. Dann weiß jeder irgendwann, was er machen soll im Strafraum. Dann steht der Typ draußen, der die Ecke schlägt den Eckball und er kommt überall hin, bloß nicht dahin, wo er hin soll. Und alle, die in der Mitte wussten, was sie machen, und denken, es gibt's ja jetzt geht der Ball komplett woanders hin.
Jetzt haben wir es endlich gerafft. Er schlägt den Ball aber sonst wohin.
Und es war so schön. Und gar nicht aus Schadenfreude, sondern wirklich nur, ich hab's so gefühlt. Ich hab's so sehr gefühlt. Und er steht da und dann kommt der Trainer raus und sagt so, hey, ich weiß, du bist nervös, hinter dir ist die Kamera, die Jungs warten alle, dass du jetzt eine geile Flanke schlägst. Das musst du jetzt ausblenden. Und der so,
Hat er auch Handzeichen gemacht? Hat er beide Hände gehoben oder nur eine?
Ja, sagt der Trainer auch so, ja, wenn ich eine Hand hier, wisst ihr, was ihr machen müsst, oder? Kommt nichts. Wisst ihr, was ihr machen müsst, oder? Aha. Das ist groß. Dann machen sie Torschusstraining. Nübel im Tor. Die anderen durften schießen, also die Kreisligaspieler durften schießen. Und dann haben ihn ein paar Nationalspieler, unter anderem, ich glaube, Schlotterbeck und André, ich weiß nicht, haben ihn dann aufgelegt. Auch herrlich. Und er ist so ein Typ, der einfach dem Nübel ein Ding ins Kreuzeck schweißt. Und dann denkst du, da weißt du, was der die nächsten 20 Jahre beim Dorffest erzählt. Aber dem Nübel habe ich schon eine reingeschossen.
Jeden Dienstag beim Stammtisch. Aber da hast du natürlich, finde ich gut, dass die Nationalmannschaft da die beiden größten Edeltechniker schickt, die sie vorweisen
absolut,
können, die Dinge auflegen.
Absolut. So, also ich fand's wirklich einfach schön anzuschauen. Und dann wollte ich dich jetzt fragen. Angenommen, du wärst jetzt in dieser Kreisliga-Truppe. Ihr werdet da gefragt, wollt ihr da mitmachen? Natürlich wollt ihr mitmachen. Und welcher Typ wärst du da? Wärst du so eher dieser, wärst du so nervös, würdest gar nicht auf die Kette kriegen? Wärst du so einer, oh, bloß nicht auffallen, schnell irgendwie Ball wegspielen und fertig und bloß nicht auffallen? Oder wärst du so der Übermotivierte, der jetzt hier so zeigen will, dass er ja auch was drauf hat? Wer wärst du?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon der da zeigen will, was er drauf hat. Auch wenn er, wenn er gar nichts drauf hat, aber da schon so.
Also du würdest so gegen Antonio Rüdiger einfach zur doppelten Übersteiger ansetzen.
Und dann auch so abwinken, wenn der Pass nicht kommt. So, oh Leute, jetzt und so.
Vor allem, wenn der Pass, wenn du so eine Flanke von, keine Ahnung, von Gnabry kriegst und dann die kommt nicht 100%, weil du ja ein Spieler bist, den man ja auf dem Fuß spielen muss.
Und dann sehr auf den Mann. Auf den Mann!
Ich bin hier, hallo. Stell dich auf jeden Fall geil vor. Ich bin mir nicht sicher, ich wäre zwischen bloß nicht auffallen und übermotiviert. Also ich glaube, ich wäre so bemüht, unauffällig, aber würde dann so bemüht, unauffällige, auffällige Aktionen machen, damit, weil ich dann denken würde, ha, der Jule sieht schon, dass ich kicken kann. Weißt du, so halt. Ich glaube, so einer wäre ich. Ich glaube, für die komplette Übermotivation, da fehlt mir dann so ein Gen. Da würde ich.
Würde doch anfangen, wenn du so quasi Mix spielst. Du kriegst so ein paar Nationalspieler in deine Truppe und ein paar von den Trainertruppen. Und dann würde ich so anfangen, auch komplett rumkumpeln und dann so Laufwege anzeigen, die überhaupt keinen Sinn geben und sowas.
Oder wenn dann der Nagelsmann irgendwas reinruft, dann drehst du dich so schon weg um. Ja, lass ihn labern, komm, lass ihn labern.
Ja, und so nach draußen abwinken und sowas.
Also unqualifizierte Scheiße von draußen. Ja.
Die Scheiße spielen wir jede Woche, jede Woche.
Gib doch mal eine Anweisung draußen, mach doch mal einen Matchplan hier.
Schon viermal gesagt, umstellen hier.
Matchplan. Okay, alles gut. Also dann
und natürlich, wenn du dann eins geschenkt kriegst, wenn du dann so irgendwie komplett unberechtigt die Nationalspieler bei dir in der Truppe schnicksen da was aus und läufst dann zu zweit auf Torwart zu und er sagt, ja okay, leg ich nach und so Fuß hinhalt, übertrieben.
Ja. Und dann so zum Torwart gehen und so mit dem Zeigefinger so vor sein Gesicht. Ja, genau.
Also da komplett unnötig auch nochmal eine Schärfe reinbringen in die ganze Nummer.
Und so, weißt du, und dann so diesen Tojo von Gnabry oder sowas, so einen Clown, weißt du, so ein Signature-Tojo.
Ja, genau.
Schön am Kochen daraus.
Also wirklich so komplett unnötig in die ganze PR-Nummer nochmal an Schärfe reinbringen, sodass der Antrichter in der nächsten Aktion nicht an der Mittellinie komplett
da sind die Knöchel weg. Oder den Andrich selber umwickst und so den Wanker machen vor ihm.
DFB hinterher dann auch, ja, das war jetzt versucht, das werden wir nicht nochmal.
Wobei, ich sag dir ganz ehrlich, dieses Video würde durch die Decke gehen.
Ja, das stimmt, glaube ich.
Und ich sag dir ganz ehrlich, bei dem, was der DFB da so also öffentlichkeitsmäßig, so Social Media mäßig in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat, würde ich es ihnen sogar zutrauen, dass ich so ein Video raushaue. Ja, so sind sie halt vom FC Dingelshofen da. Also, das ist schlecht für die, nicht für uns.
Aber haben danach noch eine Kiste ausgegeben, war alles wieder gut.
Ja, der Andrich mit denen, die eine halbe Buchse leer gemacht.
Kommen wir zum Kultspieler. Und ich habe mir deine Kritik vom letzten Mal zum Herzen genommen und bin deiner Vorgabe gefolgt. Und es gibt jetzt jeweils nur drei.
Kritik, also wie also dünnhäutig da auch.
Keine vier, nee, es ist sehr gut. Und ich habe heute, ja, vielleicht die internationalste Version, die wir je hatten.
Aller Zeiten? Also,
ja, vermutlich, würde ich sagen, schon. Mhm. Und dann fangen wir mal an. Ich habe zusammengespielt mit Marcel Wittecek, Thomas Strunz und Jürgen Kohler. Bin ich Brian Lautrup, Julio Cesar oder Flemming Paulsen?
Also Wittecek, Strunz und
Kohler.
Ja, Kohler. Und dann haben wir Paulsen,
Julio Cesar und Brian Lautrup.
Also Flemming Paulsen, auf jeden Fall Dortmund. Das wäre die Kohler-Schiene. Flemming Paulsen, hat der noch woanders? Hat der Gladbach? Weil dann hätte er den, dann wäre es Wittecheck gegebenenfalls. Aber mit Strunz. Höchstens auch Dortmund war Strunz auch. Na, machen wir mal ein Eselsohr rein. Dann haben wir Julio Cesar, das wäre auch die Dortmund-Schiene mit Kohler. Habe ich aber noch bei Bremen irgendwie drin. Und da habe ich jetzt weder Wittecheck noch Strunz. Also den würde ich, glaube eher ausklammern. Zumal ich irgendwie auch nicht glaube, dass du bei Strunz, Kohler, dass du beide Dortmund... Oder du willst mich foppen. Also Julio Cesar klammere ich aus. Und der erste war...
Brian Laudrup.
Brian Laudrup wäre Strunz Bayern. War Laudrup... Moment mal. Laudrup war mit Kohler bei Bayern. Wahrscheinlich. Dann war er vielleicht mit... Ich sag Laudrup.
Stark. Ist,
Und Kohler, mit Kohler bei Bayern?
Mit Kohler bei Bayern ist auch stark. Die Frage ist, wo er bei, mit was er Wittecheck war.
Ja, war der in Gladbach? Im Ausland?
Nein, in Deutschland. Laudrup hat da eine deutsche Station vor euch, aber auch nur ein Jahr und so zu euch.
Wittecheck. Uerdingen?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Also hätte ich bei Laudrup, Laudrup nicht gewusst, ich hätte es bei Wittecheck hätte ich jetzt eben Uerdingen.
Ja, genau, die haben in Uerdingen zusammengekickt.
Und, ich glaube, Wittecheck kam von Uerdingen zu uns, glaube ich.
Ja, und Kohler und Strunz, ganz richtig, bei den Bayern. Stark.
Krass.
Gut.
Siehst du, kaum drei Antworten, bin ich da.
Ja, ist so. So, ich Nummer zwei.
Meine Regeln hier.
Ich habe zusammengespielt mit René Riedlewitz, Marco Vorbeck und Edgar Davids. Bin ich. Matthias Schober, Finnelly George oder Jari Littmanen?
Ich glaube, Jari Littmanen wäre zu einfach. Und da willst du mir natürlich mit Edgar Davids wegen international und der Hansa-Schiene willst du mir mit Jari Littmanen eine Falle stellen. Ich schätze dich so ein, dass das wäre zu einfach und zu offensichtlich. Den zweiten, muss ich sagen, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Der erste, also allein schon, wer war der erste? René Riedlewitz, Marco Vorbeck, Edgar Davids. Wer passt nicht in die Reihe? Natürlich Marco Vorbeck. Marco Vorbeck habe ich nur bei Rostock auf dem Zettel. René Riedlewitz, boah, wo war denn? War der in Leverkusen oder so? Weiß jetzt gar nicht. Ich sag, Matze Schober hat natürlich nicht mit Edgar Davids gespielt. Dann sage ich diesen zweiten Philly.
Philly George?
Ja.
Manchmal sind es doch die einfachen Dinge.
Warte, da will ich. Dann war Riedlewitz und Vorbeck bei Hansa. Und Edgar Davids dann bei Barcelona?
Ajax Amsterdam.
Ajax, logisch. Nee, Davids war nicht bei. Juve wollte ich erst sagen, aber da war Littmann nicht.
Die waren zusammen, auch mit Finity George, in dieser Anfang, Mitte der 90er krassen Ajax-Truppe, wo ja auch Kluivert und der junge De Boer, also beide junge
Bergkamp. De Boers.
Genau, so in der Truppe waren die zusammen.
Ja. Ja, Finity George sagt mir tatsächlich nichts.
So, dann kommen wir zu Nummer 3 und zum letzten schon. Ich habe zusammengespielt mit Wolfgang Feiersinger, Fabrizio Ravanelli und Andrea Pirlo. Bin ich. Antonio Conte, Matthias Sammer oder Paulo Sousa?
Witzig, Paulo Sousa kam mir als erstes, bevor du eine Antwort gesagt hast, kam mir Paulo Sousa ins Sinn. Matze Sammer macht natürlich aber auch Sinn. Und zwar haben wir Ravanelli vermutlich, also in Italien natürlich. Wir haben Feiersinger Dortmund. Deswegen wäre Sammer oder Sousa würde passen. Sousa war, ich dachte, auch in Italien. Wer war der dritte? Pirlo.
Mit wem er zusammengespielt hat? Genau, Feiersinger, Ravanelli und Pirlo.
Aber Sammer war bei Inter. War Pirlo auch bei Inter? Pirlo war nur Juve und AC. Der hat nicht alle drei Großen gemacht. Und Ravanelli habe ich irgendwie auch bei Juve. Und dann müsste er fast Paulo Sosa. Ich sag Paulo Sosa.
Ist vollkommen korrekt. Die Herleitung nicht ganz.
Parma bei Ravanelli oder so?
Nee, die haben bei Juve zusammengekickt. Ah. Das stimmt schon. Quasi auch Mitte der 90er hat er mit denen Champions League-Finale gespielt und danach ist er zu uns gegangen. Mhm. Da hat er mit Sammer zusammengekickt. Mit Feiersinger.
Mit Feiersinger, ja.
Auch vollkommen richtig. Pirlo, der junge Andrea Pirlo, war tatsächlich bei Inter. Und,
war der Paulo, Inter, AC und Juve?
Richtig, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und Paulo Sosa ist dann, nachdem er bei uns war, zurück nach Italien zu Inter gegangen. Und hat da Pirlo noch mitgenommen.
Okay, das ist verrückt. Also das ist ja, das finde ich insofern verrückt, weil ich tatsächlich die Inter-Phase bei Pirlo, wie lang? Nicht lang, oder?
Das müsst ihr auch genau nachgucken. Es war auf jeden Fall so 97, 98 rum. Also da war Paulo Sosa da und
ja, der musste, der war ja 97 noch bei euch beim Champions League Finale, war der noch bei euch?
Also Pirlo ist 98 bis 2001 Inter, war da aber jeweils verliehen und ist dann 2001 zum AC.
Krass, also das finde ich beeindruckend, dass einer, der bei den drei großen Vereinen war, aber alle ihn mögen.
Ja.
Verrückt.
Ja.
Okay, na, das habe ich. Aber 3 Jahre, gut, wenn du sagst, dass er natürlich hauptsächlich verliehen war. Macht das noch Sinn.
Das war quasi Beginn der Karriere. Also da hatte man ihn ja auch noch nicht so auf dem Schirm. Aber ich wusste das auch nicht und fand es krass, als ich über Paulo Sosa nachgedacht habe dann und geguckt habe, wo der noch gespielt hat. Und dann, krass mit Pirlo. Und ich. Das hätte mich auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich Pirlo gedanklich, zeitlich einen Ticken später verortet habe, als ich Paulo Sosa verorte. Weil als er bei uns war, war der ja schon Ende 20, Anfang 30.
Bestes Fußballalter. Also.
Ja, genau.
Ja, verrückt. Schwerpunktthema. Ich glaube, das könnte heute die Sendung sein, Jonas, in der wir viele Hörerinnen und Hörer verlieren werden.
Verlieren?
Wir wollten heute mal doppelpassiger als der Doppelpass sein. Vor allem ich wollte das ein bisschen anknüpfen an die Thematik, die wir die letzten Ausgaben so hatten. Und heute werden wir Traditionsvereine bewerten.
Ja.
Und zwar höchst subjektiv natürlich. Höchst subjektive Bewertung in verschiedenen Kategorien, wo wir jeweils 1 bis 5 Sterne vergeben. Die Kategorien sind Geschichte, Fans, Stadion, Unvermögen, 22-24er Gen Z-Faktor und der Einzelspiel-Sex-Appeal. Also wie attraktiv es für Zuschauer jetzt auch ist, die den Verein jetzt vielleicht nicht fanmäßig verfolgen.
Ich finde das Beste daran, dass angehende Boomer wie wir den Gen-Z-Faktor bewerten.
Ja. Boomer in Ausbildung bewerten, Gen-Z-Faktor finde ich gut und trägt dann, glaube ich, auch zur Legendenbildung bei, würde ich sagen.
Ja.
Also, nochmals gesagt, höchst subjektive Bewertung, zumindest in meinem Fall sehr oft kein Fundament, auf dem die Bewertung fußt.
Hast du nicht wissenschaftlich das erhoben? Also ich habe
gewisse
Kriterien an.
Teils, ich muss sagen, teils sind meine Argumente, haben sich über Jahre oder Jahrzehnte gefestigt. Manche sind vorhin im Zug entstanden. Aber grundsätzlich hier kein Anspruch auf Vollständigkeit, kein Anspruch auf Fairness und bitte nehmt uns nicht übel. So, genug gesagt. Wir fangen an mit dem ersten. Also wir werden natürlich dann die Sterne zusammenzählen. Da gibt es einen Traditionsvereinssieger.
Hast du schon Bewertungs die Skala gesagt?
1 bis 5 Sterne.
1 bis 5. Nur 0 bis 5 müssen wir machen, weil einmal habe ich auch die 0 gezogen.
Okay, dann 0 bis 5. Hätte ich das aber gewusst, hätte ich es anders gemacht. Du musst vielleicht mach bei dem 0 dann einfach ein.
Ja, okay.
Weil sonst hätte ich es glaube ich anders bewertet. Briefing nicht gelesen, Jonas. Naja. Also, erster Verein, den wir bewerten. 1860 München. Geschichte, Jonas. Wie viel Punkte kriegt?
Geschichte ist bei mir eine 4 von 5. Ein bisschen reingefuchst. Immerhin einmal deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger, finde ich zu verachten. Einmal DFB-Hallenpokalsieger, der Titel, der am meisten wirkt, aber gerade auch dieses viele Auf und Ab. Früh in der Bundesliga, glaube ich, Gründungsmitglied, dann schon mal eine Phase runtergegangen, bisschen Amateurfußball, dann kam Werner Beinhardt, hat sie zusammen mit Wildmoser wieder hochgeführt. Dann noch so ein paar, also bei 60 hatte ich auch gleich eine Szene im Kopf, als ich drüber nachgedacht habe. Das war das Ding, wo Mario Basler und Werner Lorenz sich im Olympiastadion an der Seite.
Yeah. Wo es noch Funny Dubbings gab auf bei RAN, wo sie dann immer die Stimmen drüber gelegt haben.
Genau, hatte ich gleich im Kopf zu. Und jetzt ja wieder aktuell, sagen wir mal, in den Untiefen der dritten Liga hängen geblieben.
Wenigstens dritte Liga.
Ja.
Ja, ich habe auch 4 von 5 Sternen bei Geschichte. Ich glaube, zumindest bei mir habe ich es an mir selber gemerkt, beim Thema Geschichte bei den anderen Vereinen habe ich natürlich qua Alter, auch wenn wir schon angehende Boomer sind, aber vom Alter her dann doch eher die jüngere Geschichte berücksichtigt, ob ich wollte oder nicht, weil man das auch am ehesten bewerten kann. Aber hier bei 60, muss ich sagen, habe ich eher die ältere Geschichte bewertet, auch noch, weil ja, ist zwar sehr billig, aber Gründungsjahr ist dann natürlich schon 1860, haben auch in den 70ern viel Europapokal gespielt, waren auch, glaube ich, einmal im Finale gegen West Ham, wenn ich mich nicht täusche, waren da recht gut unterwegs, auch immer höchste Klasse gespielt, waren ja auch von Anfang an in der Bundesliga dabei, statt Bayern damals übrigens. Und der einzige, warum es dann keine 5 von 5 gab, war bei mir, dass sie halt national jetzt nie die große Rolle gespielt haben und so, dass sie, weil für mich hat Geschichte immer was mit Bedeutung zu tun und Bedeutung hat für mich dann auch immer was mit konsequenterweise Erfolg zu tun, weil du dadurch sichtbar und bedeutend wirst. Ja. Und dadurch, dass sie national einfach nicht so bedeutend waren, haben sie nur 4 von 5 bekommen. Genau. Dann Fans.
Finde ich, also das war auch ein Kriterium, das fand ich nicht immer so ganz einfach zu bewerten, weil man dann doch bei dem einen oder anderen Verein einen Ticken zu weit weg ist.
Das macht das Format ja aus.
Bei 60 finde ich aber, die haben eine stabile Fanszene. Bringen auch, glaube ich, immer ganz gut was mit, ist aber in der Ausrichtung so von außen betrachtet zum Teil auch schon, sagen wir mal, politisch gesehen ein bisschen rechts der Mitte, rechts offen. Also für mich war es dann stabile 3 von 5.
Ich habe 4 von 5 gegeben, fiel mir schwer, aber ich habe 4 von 5 gegeben. Vielleicht erst der Abzug deshalb wegen dem blinden Hass auf Bayern.
der ist natürlich vollkommen objektiv und berechtigt, das ist klar.
Sonst muss ich tatsächlich sagen, es fällt mir überhaupt nicht schwer zu sagen, sonst ist es wirklich so, ich finde das extrem bemerkenswert, was die mitgemacht haben und immer zur Stange gehalten haben und zwar, und da kommen wir bei anderen Vereinen, komme ich da noch ein bisschen drauf, sehr schon teilweise fatalistisch, aber sehr konstruktiv. Also du hast immer das Gefühl gehabt, die haben halt gesagt, komm, mindestens mal, wir sind da. Das ist schon mal das Mindeste. So quasi, wir können uns nichts vorwerfen. Wir unterstützen den Verein weiter, egal wo. Ob in der Bayernliga, ob in der Regionalliga, ob in der dritten Liga, zweiten Liga. Wir sind da. Das ist schon mal das Mindeste. Uns kann hier keiner was vorwerfen. Und eben das auch immer voran, nie so sabotiert und so. Also kann ich gar nichts Negatives drüber sagen, muss ich sagen. Ja. Stadion?
5 von 5. Also,
wir reden vom Grünwalder.
Ja, vom Grünwalder. Ja. War noch nicht da, aber steht bei mir auch noch ganz oben auf dem Zettel. Ist noch eins der deutschen Stadien, die sozusagen mitten in einem Wohngebiet verblieben sind. Das hat man ja fast gar nicht mehr so richtig. Zumindest, sagen wir mal, bei der Größe und Dimension, die 60 auch noch mitbringt, nicht. Noch ein schönes altes Stadion, also das war für mich klar eine 5 von 5.
Für mich auch, kann ich auch kurz machen. Dazu muss man sagen, ich weiß nicht, ich meine, da gibt's gemischte Signale in der Fanszene, wie glücklich man mit dem Stadion ist. Aber ich muss sagen, ich finde für 60, sowohl für die aktuelle Situation, als auch für die Fans, als auch für den Verein, so mit der Tradition, die sie haben, ich finde, es ist das perfekte Stadion. Ich finde, es gibt kein besseres Stadion für diesen Verein in der momentan, also als Außenstehender gesehen, in der derzeitigen Situation. Es ist nicht zu groß, es ist aber auch nicht zu klein. Du kannst richtig Stimmung machen und klar, das ist natürlich baufällig, das Ding und so, aber jetzt rein so vom Pathos und von dem Ganzen, was das Stadion ausstrahlt, ist es, finde ich, das perfekte Stadion für 1860.
Ja, genau. Und den Punkt will ich jetzt nicht aufmachen, weil den mache ich beim nächsten Unterpunkt auf. Man hat ja gesehen, wo es führt, wenn man das Stadion wechselt.
Nächster Punkt, Unvermögen. Da machen wir ja die umgekehrte Skala. Also viele Punkte heißt, du hast wenig, also du konntest wenig dafür, für deinen Absturz.
Ja.
Ja. Achso, wir müssen ja vielleicht dazu sagen, wir reden ja hier von nicht nur von Traditionsvereinen, sondern eher von abgestürzten Traditionsvereinen.
Ja, hier wäre eigentlich meine Null gewesen, ist jetzt halt die Eins, weil ich finde, 1860 ist wahrscheinlich der Verein, wo sich wirklich viel Unvermögen und Dummheit auch geballt hat in den letzten, muss man jetzt ja schon sagen, Jahrzehnten. Das ging ja dann schon los mit dem unnötigen, also sich in die Allianz Arena Geschichte reinquatschen zu lassen, was aus Bayern Sicht natürlich hart smart war, aber sagen wir nur auf 60 betrachtet extrem dumm, und dann ist man ja auch irgendwann aus der Nummer wieder rausgekommen, was ja auch
mehr schlecht als recht
dann gut war, ja. Dann natürlich, sagen wir mal, jetzt schon seit, glaube ich, 2011 oder 12 oder sowas, mit dem Investor, den man da hat, der sind wir jetzt auch in der Kategorie der Investoren.
Unfassbar lang schon, ja? Denken hat man auch gar nicht auf dem Zettel.
Ja, genau, habe ich jetzt in der Vorbereitung gedacht, boah, schon echt länger, dass man so einen Zettel hat. Aber der auch so in der Riege der Investoren, sagen wir mal, jetzt nicht der, der zuverlässigste ist, was ja im Prinzip auch jedes Jahr Stress gibt.
Zuverlässig im Liefern von Dramen.
Ja, genau. Das mitzumachen, dann auch immer wieder diese Ideen, gerade von ihm, wir bauen jetzt ein Stadion, Moment, so, und da holen wir alle Löwen,
so, die stimmt. Es gibt.
Und also Kram, was man da gehört hat. Also da ist viel auch so Daily Soap dabei. Deswegen ist es für mich eine klare 1 von 5.
Hab auch eine 1 von 5 und also klar, logisch, gleiche Gründe. Man könnte bei Hasan Ismail natürlich auch sagen, im Prinzip ist er das, was die Löwenfans verkörpern, nämlich Hartnäckigkeit, Sturköpfigkeit und unbändige Geduld. Könnte man ihm in der positiven Deutung auch nachsagen. Nur dann sind die Löwenfans, glaube ich, dann in ihrem Tun dann erfolgreicher. Ja. Vor allem, ich fand bei dem Unvermögen, bei der Bewertung, fand ich es manchmal schwierig. Also, wem man den Vorwurf macht des Unvermögens. Und hier macht man es ja schon eigentlich erstmal Hasan Ismail. Den würde ich aber gar nicht als 1860er zählen. Aber für mich ist dann die Sache, dass es so lange geduldet wird. Und du hast ja jetzt gesagt, das sind jetzt schon 12 Jahre. Und natürlich gab es immer wieder Versuche und alles. Aber dass man das von Anfang an mitgemacht hat und dass es immer wieder Leute gibt, die dann in der Chefetage sind, die das dann auch mitmachen mit ihm, das ist das eine. Jetzt kann man sagen, okay, man hat da gehofft und keine Ahnung. Man hätte aber auch mindestens die letzten Jahre unter Wildmoser, hätte man auch schon merken können, dass auch mit ihm schwierig. Und genau das, was du gesagt hast, ist hier mein letzter Satz, haben sich von Hoeneß in die Allianz Arena quatschen lassen. Das zusammen bleibt mir nur die 1 von 5. Es ist keine andere Möglichkeit.
Ja, und ich würde es vielleicht auch nicht mal so sehr dem Ismail ankreiden. Der ist halt dann in eine Lücke gestoßen, die er da gesehen hat. Aber es ist halt auch, das war ja von Anfang an auch so, von den Leuten, die damals bei 60 am Werk waren, so gedacht, der gibt jetzt die Kohle und dann ist auch gut. Mehr wollen wir von dem eigentlich nicht hören. Und das hat ja nie geklappt. Und dass da permanent sich ja auch zwei Seiten zerfleischt haben in der ganzen Nummer.
Und im Endeffekt, was ja auch eine Zutat ist, die sich bei anderen Vereinen auch wiederfindet in dieser Kategorie Unvermögen, ist ja, unter Wildmoser hat man dann ja um die Jahrtausendwende, haben sie dann auch Champions League gespielt. Und das war ja so das Ding, okay, jetzt wollen wir auch so im Konzert der Großen mitspielen. Ja. Jetzt wollen wir vielleicht auch dem großen Stadtrivalen mal richtig Paroli bieten, nicht nur ab und zu mal ein Spiel gewinnen, sondern auf Augenhöhe kommen und so. Spielt jetzt auch Champions League, da gibt's Einnahmen und so weiter. Und da hat sich der Verein, glaubt, dann einfach auch verhoben mit einem Anführer Wildmoser, der halt das so in Gutsherrenart dann gemacht hat. Und man hat dann halt immer gedacht, ja gut, der Wildi, der wird das schon machen. Ja.
Ich finde 1860 ein richtig guter Start für unsere Reihe hier. Es kommen ja noch ein paar Vereine, weil ganz viele Sachen, die sich da
formuliert haben,
sieht man in mindestens mal in Teilen noch bei ein paar anderen Vereinen, ja, die noch kommen.
Absolut. Nächste Kategorie, der Gen Z-Faktor. Wie attraktiv ist 1860 für die junge Generation?
Ist bei mir auch nur eine 1 von 5, weil so dieses Gesamtkonglomerat 1860 mit dem Stadion, mit den Fans, mit dem jetzt schon so lange auch dritte und vierte Liga, also auch nicht mehr so präsent bei jungen Leuten, ist für mich so, weil 1860 ja immer noch der Ruf vorauseilt, so der alte, traditionelle Münchner Verein zu sein. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, möchte ich nicht bewerten, aber es gibt ja immer so diese Erzählung, 1860 ist der Stadtverein und Bayern halt alles drumherum. So eine FC Bayern. Und ich glaube, das wirkt so ein bisschen verstaubt, nicht so ganz Insta- und TikTok-tauglich.
Lustig, ich habe es genau anders. Ich habe 4 von 5 bei Gen Z-Potenzial, weil so Giesing als Viertel ist, glaube ich, dann attraktiv. Dann bist du, das spiegelt sich auch in anderen, bei anderen Vereinen habe ich das wiedergefunden in meiner Argumentation, du bist Underdog in der Stadt. Das ist immer attraktiv. Du willst nicht zum Großen, sondern du willst immer so ein bisschen dagegen, ein bisschen Revolution und so. Du bist Underdog in der Stadt und du bist so Pseudo-Arbeiterklasse, der echte Fußball. Du hast dieses Stadion, du hast ein cooles Wappen. Also es ist so, es ist vieles da, wo ich sage, das in einer Stadt wie München, wo es dann auch viele junge Leute gibt, auch Studierende oder keine Ahnung, das hat für mich sehr viel Potenzial tatsächlich. Für so junge Leute.
Ist auch eine Herangehensweise, ja.
Letzte Kategorie, Einzelspiel, Sexappeal.
Ich sag mal, in der besten dritten Liga aller Zeiten hat das natürlich, ist das auch nur eine 2 von 5 bei mir, weil du da echt, da finde ich, muss man den Gegner auch mal mit reinzählen und ich glaube, das ist für 1860 nicht so interessant, weil du in Anführungsstrichen als Derby nur Unterhaching hast, jetzt aber auch nicht, sag mal, die Masse an Leuten mitbringt, dass du da eine volle Hütte hast. Und dann ist es so auf die typischen, aber das kannst du bei jedem Drittligisten sagen, mit Dresden beispielsweise, sonst was. Ich finde die nicht so interessant. Deswegen ja nur 2 von 5.
Ja, ich habe da immer bei mir so das Gedankenspiel gemacht. Ich habe die so gedanklich einfach in die Bundesliga verpflanzt, weil du da auch dann einfach andere Gegner hast und so weiter und so, damit es so ein bisschen fairer wird. Und aber selbst da habe ich nur 1 von 5 gemacht, weil ich mir gedacht habe, es ist zu viel Zeit vergangen, dass die mal groß waren, dass sie davon noch zehren können bei so einem Einzelspiel, dass man sagt, heute Abend spielt, weiß ich nicht, Stuttgart gegen 1860. Da ist zu viel Zeit vergangen. Dass das irgendwie so diese Strahlkraft hat, hat es irgendwie nicht mehr. Und deswegen, ja, ist für mich selbst mit der in der Herangehensweise nur 1 von 5.
Ja.
Gut, dann zählen wir mal zusammen. Wir haben insgesamt 6 Kategorien, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir haben 30 Sterne. Kannst du bei dir mal zusammenzählen? Bei mir sind es 4, 8. Also ich habe 19 von 30.
Bei mir sind es 16 von 30.
16 von 30. Gut, kommen wir zum nächsten Verein. Die Kickers aus Offenbach.
Ja.
Geschichte.
Geschichte war ich bei einer 3 von 5, bis ich eine Sache gelesen habe. Und dann ist es eine 4 von 5 geworden. Man muss ja bei Offenbach sagen, die haben jetzt nicht so die die riesige Erstligageschichte, sondern eher so in der zweiten Liga oder dritten Liga sehr hauptsächlich bewegt, aber schon auch irgendwie, zumindest wenn du aus Hessen kommst, kennst du halt Offenbach. Ne? Ja. Also da kennst du Kassel, Darmstadt, Offenbach und Frankfurt. So mindestens mal. Auch weil die sich häufig mit Kassel so um den Aufstieg gebettelt haben oder auch damals um die Plätze in der, als die dritte Liga eingleisig eingeführt wurde und sowas. Also deswegen wäre ich schon bei einer 3 von 5 gewesen, habe dann aber gelesen, dass sie fast Bundesliga-Gründungsmitglied geworden sind, sind es dann aber nicht. Und das ist die Legende, warum es so diese ausgeprägte Rivalität mit Eintracht Frankfurt gibt. Der damalige Frankfurter Präsident, der auch Mitglied in diesem Ausschuss war, die die Bundesliga-Gründungsmitglieder ausgekungelt haben. Weil da gab es ja so gewisse Kriterien, nicht zu viele aus einem Bundesland und dann je nach Größe und so. Ne? Da gab es ja bei ein paar, also hast du ja eben schon gesagt, in Bayern, ob es jetzt die Bayern werden oder 1860 beispielsweise, war eine Entscheidung, gab es noch ein paar andere. Und in Hessen war es eben so, dass man schon fast dabei war zu sagen, man nimmt Offenbach und Frankfurt. Der Frankfurter Präsident, der wie gesagt auch Mitglied in diesem Ausschuss war, der einen Vorschlag gemacht hat, dann aber wohl interveniert hat und es dann, glaube die Stuttgarter Kickers oder sowas geworden sind, also irgendein anderer Verein, aber auf jeden Fall da Offenbach durch Frankfurt verhindert wurde und das ein Grund für diese ausgeprägte Rivalität ist. Und die Geschichte finde ich so skurril, könnte mir vorstellen, dass es in der Zeit genauso gelaufen ist und da gibt es einen extra Punkt für.
Ich habe 2 von 5 aus dem Grund, den du eigentlich auch schon genannt hast, nämlich, dass sie nie so diese große Erstligamannschaft waren und damit für mich so für die geschichtliche Bedeutung so ein bisschen die Relevanz fehlt. Deswegen habe ich da 2 von 5.
Ja gut, aber beim Budenzauber in der Frankfurter Stadthalle.
Ja, weißt du auch, das ist richtig, aber auch da ist es ja so, also was, das gehört ja auch so dazu. Wenn du da jetzt wieder reinguckst, da kommen wir dann schon ein bisschen auch zu Einzelspiel Sex Appeal. Da hast du schon noch immer gedacht, bei diesen Budenzauber, ach Mann, jetzt ist das Spiel mit Offenbach. Da hast du nie gedacht, geil, Offenbach ist da. Sondern da war so, ah, okay, jetzt spielt der Erstligist gegen, jetzt spielt dein Erstligist gegen Offenbach. So, das war immer ein bisschen, Und du hattest ja auch nie wenig, auch nur 2, 3 bekannte Spieler, so, die du damit in Verbindung gebracht hast, wo du gesagt hast, ah, guck mal, ist jetzt zwar keine geile Mannschaft, aber die haben den tralala.
Ja.
Allein schon sowas wie Willy Landgraf in Aachen. Reißt da keine Bäume aus, aber es ist einfach so eine Symbolfigur und das nicht mal das hatten sie. Deswegen reicht es da bei mir nur für 2 von 5.
Ja.
Fans.
So ein bisschen ähnlich wie 60, so von der Grundherangehensweise. Ich finde es auch bemerkenswert, weil die ja jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, 10 Jahre oder was in der 4. Liga spielen. Und die Regionalliga Südwest ja auch mehrere Bundesländer umfasst, das heißt, jetzt auch nicht so attraktiv ist, weil du auch weite Wege hast und dann auch alle möglichen Vereine, die jetzt nicht so viel ziehen, deswegen grundsätzlich gut. Ich sag mal, aufgrund der Vorfälle im letzten Landespokalfinale gegen Türkgücü Friedberg, wo es nach dem Offenbacher Sieg einen Platzsturm gab und wohl auch rassistische Leistung bis hin zu Hitlergrüßen, Sieg Heil rufen, bin ich auf eine 1 von 5 dann gegangen, weil das für mich viel überlagert hat von dem ganzen Rest.
Ja, da warst du härter als ich. Ich muss sagen, gerade aus den Gründen, gerade weil ich bei Geschichte gesagt habe, dass die eben ja nie so diese krasse Erstligamannschaft waren, das ist für mich dann aber ein Argument, dass ich es umso krasser gewichte, wie viele Leute da immer kommen und wie regelmäßig und wie über lange Zeit die einfach eine krass, also stabile Zuschauerschaft haben, wirklich viel. Das finde ich da dann umso bemerkenswerter. Und ich habe dann aufgrund der Vorfälle, die du mir geschildert hast, mir ist davor nichts bekannt, jetzt weiß ich nicht, ob ich auf dem rechten Auge blind bin oder das einfach nicht mitbekommen habe, aber du hast mir ja davon erzählt, das hat dann für mich noch tatsächlich einen Punkt Abzug gegeben von 5 auf 4, aber auch wieder besseren, wieder bessere Informationslage.
Ja.
Dann Stadion.
Hier schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu 1860, ein Stadion um Modernisierungsneubau, wie auch immer man das beschreiben will, der es in der Dimension vielleicht nicht so ganz gebraucht hätte. In der Liga. Es ist ja leider nicht mehr der alte Biberer Berg, sondern jetzt auch so ein seelenloser Modernisierungsneubau an gleicher Stelle, womit sie sich auch leicht überhoben haben. Und ja, dann meine ich auch, die Stadt Offenbach da unterstützend eingreifen musste in die ganze Geschichte, ist für mich dann auch nur eine 1 von 5, weil es halt, weil, sag mal, es gibt schönere Stadien, wie hatten wir ja eben das Grünwalder.
Ja, siehst du, soweit bin ich weg von Offenbach und der Informationslage, dass ich das nicht mehr wusste, dass die es modernisiert haben. Ich habe noch im Alten gerechnet und habe aufgeschrieben, wenigstens alt, aber kein Must-See für mich. Also selbst das Alte war so, da ging es hauptsächlich um die Stimmung, aber nicht um das Stadion. Klar, jetzt kann man das natürlich irgendwie mit reinrechnen, aber das Stadion an sich, jo, eben, war halt alt. Wenn es jetzt aber nicht mal mehr alt ist, dann gibt's für mich da auch nochmal einen Punkt weniger, wie ich eigentlich gegeben hätte. Hätte eigentlich 3 gegeben, gibt dann für mich 2. Das Einzige, und das kannst du mich sicher aufklären, was ich beim Alten sehr geil fand und möglicherweise, da werden jetzt viele korrigieren, eingreifen, Vorreiter in Deutschland oder ja, Symbol in Deutschland gewesen, diese Fantribüne in der Mitte, auf der Mittellinie, Höhe Mittellinie. Ja, ja. Da waren die, glaube ich, mindestens selten, dass das der Fall war und vielleicht sogar einer der wenigen oder die ersten. Bölle war nicht Mittellinie, aber auch auf Gegengerade. Bei anderen ist mir es jetzt nicht unbedingt so bekannt, deswegen, ich könnte mir vorstellen, weil die waren wirklich direkt Höhe Mittellinie, wenn ich es richtig weiß, im alten Biberberg. Ja. Sind sie es immer noch?
Nee, ich glaube, die sind jetzt auch hinter ein Tor, hinter eins der Tore gewandert. In dem neuen, umgebauten habe ich nie was gesehen von denen. Dem alten war ich tatsächlich mal mit Hessen-Kassel auswärts. Aber ich meine, die sind jetzt auch so klassisch hinter eins der Tore gewechselt.
Ja, weil das fand ich tatsächlich noch ganz geil und das hat für mich auch einen extra Punkt gegeben. Aber eben, die Modernisierung gibt es einen Punkt weniger. Das heißt, wir sind für mich auch bei 2 von 5. Was hattest du?
1.
1. Ja, ich habe noch 2 gegeben. Unvermögen. Ich kann es bei mir kurz machen. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen, habe das viel zu wenig verfolgt. Deswegen habe ich 3 von 5 gegeben.
Ja, ich bin ein bisschen ähnlich rangegangen, weil so in Gänze lässt sich das auch nicht nachvollziehen. Also ich habe auch 3 von 5 gegeben. Eine Geschichte war das mit dem Stadion, wo sich wohl ein Ticken verhoben haben, aber wo man sagen muss, wem ist das nicht passiert? Mhm. Im Stadion, Um- oder Neubau?
Ist jetzt auch nicht 5 Punkte Abzug wert.
Genau. Dafür ist es zu obvious. Und ich sag mal, wenn, die haben ja auch mit kalkuliert, also nicht mit der 4. Liga, sondern mit der 3. wahrscheinlich. Mhm. Oder vielleicht auch mit der 2. Ich sag mal, die 3. Liga, dass sie jetzt so lange eine weiter unten hängen, war ja auch nicht so planbar.
Ja.
Also eine Liga höher gehören die schon. Ich habe da jetzt nichts gefunden, wo die krass dumm waren, wie 1860 sind. Es war für mich auch eine 3. Also 5.
Gen Z Faktor.
Finde ich da ein bisschen höher als bei 1860.
Ah.
Ist für mich tatsächlich, weil hier so ein bisschen argumentiert wie du eben, ist für mich tatsächlich eine 2 von 5, weil so
Frankfurt davor. Okay, aber das ist ja jetzt nicht überwältigend.
Du hättest aber eine mehr, weil so Frankfurter Vorort, ein bisschen so gefährlich im Ruf, Haftbefehl kommt aus Offenbach.
Also. Ja, okay. Ja, ich hab eher in die Piefigkeit da dann argumentiert, dass gegebenenfalls so, es ist halt Offenbach und es ist vielleicht bis auch ein bisschen zu proletarisch und vielleicht auch, gerade für die Gen Z, dass die Kultracht halt so nah ist, dass sie halt dadurch einen Nachteil haben. Weil die Kultracht sieht, glaube ich, die haben ein hohes Gen Z-Potenzial. Und ich glaube, dass die Kultracht dann da vielleicht auch welche anzieht, also die Kultracht. Aus Kultfurt. Einzelspiel, Sexappeal.
Können wir kurz machen.
Hey, wir haben echt ganz optimistisch mit 8 Vereinen geplant. Ich glaube, wir machen jetzt den letzten noch.
Ja, ich würde noch 2 machen.
Würdest du 2 machen?
Dann haben wir die Hälfte.
Ja, lass einen machen. Dann können wir vielleicht auch noch fragen, ob Leute, vielleicht können wir nach Vorschlägen. Also schickt uns gerne eure Wünsche von abgestürzten Traditionsvereinen, die wir bewerten sollen, bitte in den Discord-Server oder an unseren WhatsApp-Kanal, beides in den Shownotes. Und dann würde ich zum letzten kommen, weil es auch ein guter Abschluss, finde ich.
Ja, wir müssen die Gesamtpunktzahl für offen.
Oh, richtig, sehr gut, sehr gut. Da haben wir natürlich auch wieder von 30 Punkten. Du kannst schon mal zu rechnen. Also ihr habt 13.
Ich bin bei 12 gelandet.
Gut. Dann haben wir zum Krönenden. Und Krönen passt hier, weil es um Königsblau geht. Schalke 04. Jonas. Geschichte.
Das ist für mich eine 5 von 5, weil Schalke...
Schalke!
Also da kann man schon nichts gegen sagen. Das ging ja schon irgendwie auch deutlich vor euch und vor uns los, als die so das erste Mal mit Schalker Kreise und sonst was.
Sind die Rad gefahren auch?
Ja, die sind auch Rad gefahren. Also ja, auch schon irgendwie in den 30ern schon extrem gut waren. Also auch national viel gerissen hat, auch wenn es die wenigsten auf dem Schirm haben. Aber dazu halt auch kommt, dass sie national zumindest meisterschaftstechnisch danach auch nichts mehr gerissen haben. Auch das ist ja irgendwie für die Schalker natürlich auch das ein oder andere Mal schon tragisch gewesen. Also 2001 oder Gerald Asamoah, der nach dem Sieg in Dortmund mit der Meisterschaft nach Hause laufen wollte, was leider nichts geworden ist. Aber auch das ist ja irgendwie eine faszinierende Geschichte, dass das wirklich so, ja, so ist, wie es ist, ne? Ein Leben lang keine Schale da.
Ja, ich habe bei mir auch, war eine klare 5 von 5 aus den von dir genannten Gründen und gerade auch, weil bei 1860 habe ich gesagt, dass da national auch so ein bisschen die Bedeutung gefehlt hat. Bei Schalke kann man das eben überhaupt nicht sagen, obwohl sie nichts gewonnen haben. Oder klar, ja. DFB-Pokal waren sie zeitlang sehr gut, aber jetzt mal von Meisterschaft zum Beispiel haben sie auch nie gewonnen. Aber sie waren immer dabei. Also sie waren ganz lang halt immer mit dabei und eben auch DFB-Pokale ein paar gewonnen. Ja. 97 natürlich die Euro-Feide geholt. Also da ja, gibt's keine andere Bewertung, glaube ich.
Ja.
Fans.
So schwer mir das fällt, aber auch eine 5 von 5, weil bei denen gilt ja das Gleiche. Ich könnte jetzt natürlich noch einen Punkt abziehen für den wirklich nicht herzuleitenden Hass auf Dortmund, aber die sind auch immer da. Das muss man, die sind immer laut, die sind immer da, die fahren überall hin.
Auch ich fatalistisch, meine, aber immer auch, da.
Immer da, die gucken sich jetzt seit 2 Jahren in der zweiten Liga wirklich den allerletzten Scheiß an. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen.
Es fühlt sich deutlich länger als 2 Jahre an, muss man auch dazu sagen.
Muss man auch sagen. Und trotzdem sind sie mit zigtausend Mann in Elversberg und in Regensburg und was weiß ich, wo die überall hin müssen. Also da kann man, finde ich, gar nichts gegen sagen.
Das ist so. Und man unterschätzt auch immer wieder, wie viel Schalke-Fans es in Deutschland verteilt gibt. Das ist unglaublich. Da habe ich gleich noch eine kleine Geschichte dazu. Und ich habe auch eine 5 von 5 gegeben, weil der zugegebenermaßen ein bisschen spaßig gemeinte Abzug bei 1860, also der ein halber Punkt, der ich dafür abgezogen für den Hass auf Bayern, aber auch einfach irgendwie so 5 von 5 hat sich nicht richtig angefühlt. Und eben auch mit dem Verweis auf Schalke jetzt, weil ich mir dann überlegt habe, deswegen habe ich es im Stadion gesagt, mit der Größe. Wenn wir 60 in ein Stadion von der Größe der Felddienstarena oder wie es auch immer jetzt heißt, packen, da bin ich mir nicht sicher, ob das immer voll ist. Bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Und
siehe Allianz Arena, der
versucht damals. Und bei Schalke ist es halt immer voll eigentlich. Und das ist dann schon nochmal eine andere Nummer einfach.
Und was ich dazu noch finde, also hast du gesagt, ist richtig, ich finde das aktuell immer wirklich, wirklich gut oder wirklich schön zu beobachten. Ich kenne ja 1, 2, 3 Schalke-Fans, die da mit Herzblut dabei sind. Wenn sie jetzt immer irgendwie in der zweiten Liga 3 Spiele gewinnen, jetzt die Aufholjagd. Ja. Also jetzt greifen wir den Aufstieg an.
Im super. Spaß, ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft, aber ist es schon auch dann...
Ja, da sind sie dann voll dabei. Und dann gibt es wieder 2, 3 Spiele, wo du vielleicht nur unentschieden spielst oder verlierst. Ach, jetzt sind wir unten drin. Ja, das wird
ganz schwer. Das war's, jetzt also haben wir durchgereicht.
immer dieses zwischen Genie und Wahnsinn, ja. Ich von außen betrachtet auch wirklich irgendwie charmant, wie die das machen.
Ja, also es ist schon so, ich kriege das auch in meiner näheren Umgebung dann mit und ja, so sportlich und das alles, da ist man ja mittlerweile wirklich fast müde, da immer darüber zu diskutieren, weil es auch jetzt tatsächlich nach der Zeit auch so eine gewisse Langeweile, also es langweilt mich tatsächlich auch fast schon ein bisschen über die sportliche Situation, weil es wiederholt sich einfach immer. Ja, ja. Es ist immer dasselbe und da stellt sich irgendwie keine Besserung ein. Kommen wir gleich ja noch zur passenden Kategorie. Und ja, aber die Fans an sich, es ist schon stark. Und ich war mal bei mir zu Hause früher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da gab es in Sindelfingen, ein bisschen weg, gab es immer dieses Jugendturnier, so ein ganz bekanntes Turnier, immer am Dreikönigstag, 6. Januar. Und da, das ist glaube ich U19, und da kamen früher wirklich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber kam früher wirklich aus aller Welt. Also kamen Top-Notch-Bundesliga, da haben unglaublich viele spätere Nationalspieler auch gespielt, Özil, die ganzen VfBler, also war wirklich ordentlich was los. Und du hast gewusst, wer da zum besten Spieler gewählt wird, der wird auch später ein guter Spieler, mit Ausnahme von Salvatore Gambino. Ganz liebe Grüße. Und da weiß ich noch, dass ich da irgendwie so als 12-, 13-, 14-jähriger Bub dann auch mal wieder da war, meinen jährlichen Besuch gemacht habe und saß da auf der Tribüne und wir waren dann, und Schalke war eigentlich immer dabei, die U19, und die hatten jedes Mal, das war die einzige Mannschaft, die einfach Fans dabei hatten. Und da waren dann so zwischen 30 und 50 Leute, volle Montur, Trommeln, Megafon, alles, und zwar jedes Alter. Und dann war neben mir ein 8-9-jähriger Junge mit einer Riesentrommel und hat mit einer Inbrunst FC Schalke 04 gesungen. Das hat mich wirklich, obwohl ich älter war, es hat mich einfach beeindruckt. Das fand ich wirklich Wahnsinn. Absoluten Wahnsinn. Und das hat sich bei mir tatsächlich nachhaltig festgesetzt.
Ja.
Dass die selbst bei solchen Anlässen einfach so präsent sind. Ich habe mich oft gefragt, was der Junge wohl heute macht.
Shit, Capo.
Shit off the Nord.
Capo.
Wahrscheinlich. Er war der Manuel Neuer. Naja. Uth. Da ist er. Stadion.
Stadion, habe ich mich bei Schalke wirklich schwer getan.
Kann man aus verschiedenen Gesichtspunkten
genau
sehen.
Also stimmungstechnisch ist ja so mit den Fans ein bisschen 5 von 5. Ich muss sagen, die machen da Bambule und alles. Ich finde es aus einer Sicht noch ein bisschen geil, weil es so das erste in Deutschland war, wo du so den Rasen so rausholen konntest.
Und Dach zu machen.
Ja, das finde ich scheiße, weil, also zumindest, wenn man es jetzt auf Fußballstadion begrenzt, also für Konzerte natürlich geil, für Fußball finde ich, dass sie das zumachen, wenn es regnet.
Wenn Taylor Swift wieder nach Gelsenkirchen kommt.
Ja, aber für Fußball ist es albern, weil nimmt irgendwie so ein bisschen was auch. Aber das mit dem Rasen, weiß ich noch, fand ich damals auch krass. Als sie es gebaut haben, so war geil. Da können wir den Rasen rausschieben, ja, sensationell. Aber so vom reinen Bau her, und ich war auch schon mal da zum Derby, ist es halt auch so wie alles, was so für die WM 2006 rum neu gebaut wurde. Das ist auch nichts, hat jetzt keinen besonderen Charme. Ich war auch mal im alten Parkstadion, das fand ich deutlich charmanter.
Schüssel.
Aber das hat jetzt nichts, und so in der Gesamtabwägung habe ich mich dann für eine 3 von 5 entschieden.
Ja, das mit dem rausfahrbaren Rasen, habe ich jetzt gedacht, das wäre ja eigentlich prädestiniert für so NFL-Spiele, dass man da so was machen könnte. Vielleicht, warum waren die denn bei der NFL Europe nicht dabei? Die Gelsenkirchen Giants oder so.
Mit Ingo Anderbrügge.
Mit Ingo Anderbrügge als Kicker, ja, wieso nicht? Ich habe auch 3 von 5 und habe nur dazu geschrieben, mächtig, aber hässlich.
Hm. Ja, das trifft es vielleicht.
Unvermögen.
Habe ich mich bei Schalke auch ein bisschen schwer mitgetan, weil ich, also das hat mich so ein bisschen auch an die Dortmunder Nummer Ende der 90er, Anfang der 2000er zum Teil erinnert. Also ein Grundproblem bei denen war auch der Stadionbau. Wen überrascht es? Haben sie sich von den Ticken übernommen? Auch so diese, sagen wir mal, aus Fansicht total gute Geschichte, dass die noch als eingetragener Verein firmieren, was aber auf dem Niveau heute vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, um jetzt einen der Shitstorms, die wir kriegen, reinzuholen. Also vielleicht darüber nachdenken, aber darunter so 1 Million unterschiedliche Unterfirmen zu haben, die dann doch irgendwie GmbHs und sonst was sind, macht es auch extrem undurchsichtig, was die da so als Firmengeflecht haben. Ich finde die Nummer, dass die eine Zeit lang Champions League-Kader hingestellt haben, es dann aber nicht in die Champions League zu packen, finde ich irgendwie aus deren Sicht, und das meine ich auch so ein bisschen mit dem Bezug zu Dortmund, schon nachvollziehbar, das irgendwie 1 oder 2 Jahre zu versuchen, das dann länger zu machen und nicht finanzieren zu können und es klappt nicht, ist dann natürlich schwierig. Und was ein extremes Unvermögen war, war so diese ganze Heidel-Ära und dann mit dem Abstieg, dass da natürlich anscheinend in den Verträgen keine Gehaltskürzung oder Gehaltsanpassung bei Abstieg drin war, sondern da zum Teil Leute Erstliga-Verträge hatten, die jetzt nicht irgendwie unteres Niveau erste Liga waren, ist natürlich schon Unvermögen und bin dann so in der Gesamtgemengenlage auch bei einer 3 von 5 gelandet.
Ja, spannend war für mich ein ganz klarer Fall von, wenn es geben würde, 0 von 5, musste dann aber 1 von 5 geben. Also, ja, war für mich ganz, ganz klar, sowohl sportlich als auch auf Management-Ebene. Dann kommen ja noch so Sachen, also Stadion, dann kommen noch so Sachen wie Gazprom, dann kommen ja, im Stadion waren noch diese ganzen Catering-Geschichten, waren noch immer irgendwie sowas und eben diese, der Gazprom-Deal, ständig wechselnde Führungspersonen seit Assauer weg ist, finanziell verhoben, also einfach alles irgendwie zusammengenommen, Trainer wie Sand am Meer, 1000 Spieler gekauft, dann hast du dann diese kurze Magerzeit, wo der Charisteas und Karimi zurückholt und solche Sachen. Ist einfach vogelwild von vorne bis hinten, deswegen für mich ganz klar 1 von 5.
Die Gazprom-Nummer habe ich beispielsweise bewusst rausgelassen, weil
Russland-Freund? Aha.
Nee, ich finde, die haben das gut gemanagt. Ich meine, dass...
Ja, am Schluss, aber da war ja das Kind schon seit 10 Jahren im Brunnen gefallen.
Ja, aber ich meine, dass die Kohle von Gazprom genommen haben. Bevor Russland den Krieg in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Ich finde, wenn man das Fass aufmacht, dann muss man über Unvermögen bei allen diskutieren. Bei euch ist es die Katar-Nummer.
Ne, Unvermögen ist für mich, ich weiß nicht, ob Schalke so wahnsinnig viel von dem Gazprom-Geld profitiert hat. Da waren ja auch immer Bedingungen dran und alles.
Ja, aber die haben da schon wahrscheinlich einen ordentlichen Schnitt für ihre Verhältnisse gemacht. Und ich finde eben, als die Sache kam, also als der Krieg in der Ukraine losging, dass sie dann extrem schnell, also die brauchten nicht irgendwie erst den Shitstorm und haben dann reagiert, so nach meiner Erinnerung zurück, haben die recht schnell von sich aus gesagt, wir beenden die ganze Nummer. Und deswegen war das für mich eigentlich...
Ja, das Ende auf jeden Fall war auch, finde ich, so ein Lehrbuchbeispiel von, schau mal, wenn du es so machst, dann hast du natürlich auch kurz irgendwie was, aber das ist dann ganz schnell vorbei und jetzt erinnerst du dich da gar nicht mehr. Da bleibt nicht wirklich was hängen. Deswegen gut gelöst und so mal ehrlich, für Schalke Veltins als Sponsor ist natürlich 10.000 Mal geiler. Ja, also für mich auch dann einfach sportlich und finanziell aus dieser wirklich, wirklich starken Ära, so kurz vor Jahrtausendwende, kurz nach Jahrtausendwende, viel zu wenig gemacht, null nachhaltig gewirtschaftet und auch alle, die dann irgendwie gesagt haben, unter Assauer wäre das jetzt alles nicht passiert, das mag sein, aber der war genauso dafür verantwortlich, dass es nicht gehalten werden konnte, weil er auch, wie viele andere, halt groß geträumt hat.
Und noch geiler als Höldienst wäre noch Kercher.
Oh, Kercher. Da muss ich mal an Nico van Hoogdalem denken. Naja. Also für mich 1 von 5. Gen Z-Faktor.
Das ist bei mir ein bisschen die Argumentation, also bei mir ist es eine 4 von 5, die du vorhin bei 1860 hattest. Und mal Locher-Verein. Die haben in der Arena auch mal... haben sie auch mal Taylor Swift da, also man kennt die dann auch, vielleicht nicht so zwingend aus dem Fußballkontext, aber man kennt die und es ist vielleicht dann auch was anderes als irgendwie in Dortmund oder in Leverkusen, die so drumherum liegen und sagen wir mal da so mit rumfischen und man muss da nicht nur zum Fußball hin, da ist auch Konzerte und das ist schön und man muss da auch nicht bleiben, weil schlafen will man da nicht, man fährt da schön hin, macht ein paar Fotos und dann...
Ich, ja, okay. Wie viel gibst du?
Ich gebe da eine 5 von 5.
5 von 5, okay.
Ja.
Also ich sehe da extrem wenig Anknüpfungspunkte mit der jungen Generation. Das, was du gesagt hast mit diesem Malocher-Ding und so, ich glaube, ohne je da gewesen sein, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn du dann denkst, oh ja, ein bisschen kultig in irgendwelchen Kneipen rum, ich glaube, dort merkst du relativ schnell, wenn du da drin bist, dass, also merkt die Generation dann relativ schnell, nee, eigentlich will ich doch nicht hier sein. Also du kennst ja, wir gehen ja immer in eine Kneipe, wenn du hier bist. Und wenn ich mir jetzt vor, also es gibt auch Leute, jüngere Leute, die vielleicht von außen sagen, ah, diese Kulti, ja, bodenständig und keine Ahnung. Aber wenn die da reingehen würden, glaube ich, würden die relativ schnell sagen, ja, da wird ja auch geraucht und alles. Also so, weißt du, das sieht von außen, glaube ich, schöner aus, als es dann nachher sich anfühlt, weil du dann vielleicht doch nicht der Typ dafür bist. Und ich glaube, Schalke ist so. Und sie haben auch für mich zu wenig Anknüpfungspunkte, die zum Beispiel bei 60 gehabt hat. Es ist kein attraktives Viertel, es ist kein charmantes Stadion oder sowas. Die einzige Sache, die sie hatten kurz Moneyboy als Edelfan. Und da haben sie zu wenig draus gemacht. Wenn sie da mehr draus gemacht hätten, dann hätte das was werden können. So sind es für mich 2 von 5.
Ja, aber die, um bei dem Rauchbeispiel zu bleiben, die junge Generation will vapen. Also,
ja, und da wirst du aber in so eine Kneipe rausgeprügelt.
Vielleicht doch.
Wirst du rausgeprügelt?
Du hast gesagt, ja, Moneyboy, das stimmt, aber.
Ich rauche noch ohne Filter.
Aber man kennt ja die Edelfans aus der YouTube-Bubble. Das ist einmal der Typ, der immer da rumschreit.
Ah ja, der auch bei der Baller League dabei war.
So, den kennt man.
Wie heißt der nochmal?
So Generation. Ja, ich überlege gerade.
Nicht Knossi.
Nicht
Moneyboy, Gamer Brother.
Nee, tatsächlich ein Fan, der dann auch mal in der in der Sportschau und so, der dann mal extrem eskaliert. Das war auch mal so eine Zeit, so ein kurz YouTube-Phänomen. Dann hast du den, der so ganz viel Bier auf den Kopf stapeln kann, so volle Bierdinger, kennt man auch. Und du hattest natürlich Trompeten-Willi. Also. Ist es jetzt schlimm, dass ich jetzt Schalke verteidigen muss?
Also naja, aber jetzt, also alles faire Punkte, aber jetzt nimm die drei, deine aufgezählten, deine Leuchttürme. Wie tragen die dazu bei, dass die junge Generation Schalke attraktiv findet? Da sehe ich ja, jetzt auch. Also,
wenn das in deine Insta-Bubble reinslidet, dann bist du da schnell gefangen.
Aber da ist doch viel Ironie dabei.
Ja, aber ist die Gen.
Jetzt machen wir unsere junge Generation hier nicht so schlecht, ja? Die haben auch Werte. Einzelspiel Sex Appeal.
Finde ich eine 3 von 5, weil einfach Schalke jetzt noch nicht so lange weg ist aus der Bundesliga, ewig auch da rumgekickt hat. Ist aber, glaube ich, auch nicht mehr so zieht über die Schalke-Bubble hinaus.
Ich habe 4 von 5. Und ich muss sagen, also ich habe dazu geschrieben, mindestens schon, um beim Scheitern zuzuschauen. Das ist so, glaube ich, momentan der State. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass wenn ich schaue extrem, extrem wenig zweite Liga inzwischen. Aber wenn ich dann mal an so einem Samstagabend nach einem Bundesliga-Topspiel, wenn ich mir das angeguckt habe und denke, jetzt kannst du doch gerade noch liegen bleiben und irgendwie will sonst nichts anderes machen. Wenn zum Beispiel Schalke spielt, muss ich schon sagen, jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen, weiß ich nicht, aber so zum Beispiel so ein Schalke, Kaiserslautern, enttäuscht in der Regel dann nicht.
Ja, das stimmt.
Muss aber dann auf dem Betze sein.
Aber es ist, für mich wäre die 4 von 5, ich schalte dann auch mal bewusst dafür ein. Und das würde ich vermutlich nicht mal. Für mich wäre es auch so, im Bundesliga-Topspiel war irgendwas, was ich gucken wollte. Also wenn, dann Dortmund in der Regel, weil bis auf 2, 3 andere Spiele ohne Dortmund teilen Kujo selten das Topspiel mittlerweile. Und müsste dann sagen, ah krass, ich habe heute Abend nichts vor. Hab vielleicht mit einem Kumpel zusammen das Dortmund-Spiel geguckt, der bleibt auch noch sitzen, dann machen wir das. Aber es ist jetzt nicht so, ich gucke vorher und sage, oh krass, heute Abend spielt Schalke gegen Kaiserslautern, Hamburg, Hertha, wen auch Köln, wen auch immer.
Aber dann machen wir
es. Schalte das mal ein.
Aber dann musst du vielleicht andersrum rangehen an die Sache, weil du, wenn man jetzt nochmal das fiktive Beispiel, das Gedankenspiel macht, wie vorhin, dass man sagt, wir verpflanzen die jetzt mal kurz in die Bundesliga. Ich weiß, liebe Schalke-Fans, ist weit weg. Aber wir verpflanzen die jetzt mal kurz in die Bundesliga. Und dann ist das Abendspiel Leverkusen gegen Augsburg oder Leverkusen gegen Schalke.
Ja, dann gucke ich Leverkusen gegen Schalke.
Also nicht nur, dass du es lieber guckst, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann, ja, wie du sagst, deswegen einschalte oder dranbleibe, nicht ausschalte, deutlich, deutlich höher.
Ja, ist es. Aber also ich habe überlegt, ob ich fürs Derby, also fiktiv wieder Bundesliga und fürs Derby, noch einen Punkt obendrauf gebe, weil mir das tatsächlich fehlt. Mhm. Also ich habe, sag mal, diese künstliche neue Rivalität, die jetzt aufgemacht wird, bei Dortmund gegen Bayern ja schon länger, auch aufgrund der Tabellarsituation häufig, aber auch, was mittlerweile ich zunehmend als störend empfinde, ist, wenn Dortmund gegen Leipzig spielt, dass die Nummer so hochgechast wird, was mir, also Leipzig sowieso als Rivalität gar nichts gibt und die Bayern auch nur bedingt, wenn es tabellarisch wirklich mal eng ist, natürlich eine gewisse Brisanz reinspielt, aber für mich ist das Spiel der Saison Dortmund gegen Schalke. Auch unabhängig von der tabellarischen Lage.
Also ich glaube, die Bayern-Fans haben Dortmund einfach damals gern genommen, weil wir sonst einfach niemanden hatten. Und es bei uns ja sowieso ist, seit 60 weg ist, dass für uns im Prinzip immer der Rivale ist, der gerade vorne mitspielt. Das war eine lange Zeit ihr und auch eine so lange Zeit, dass es wirklich eine starke Rivalität war. Und die war auch echt, aber wie du sagst, rein sportliche Natur. Und habe tatsächlich die Woche auch dran gedacht, als ich so Spielplan angeguckt habe und gesehen habe, dass wir jetzt bald ja auch gegen euch spielen.
Ich glaube,
oder ist jetzt aber, zwei Wochen.
Also am 30.
glaube ich. Und auch gedacht habe so, weil das war für mich immer so, boah, das Spiel, da wird der Kalender freigeräumt und das wird auf jeden Fall geguckt, egal ob das Freitag, Samstag, Sonntag ist. Nur diesmal habe ich gedacht, also ich werde es auch gucken, aber es ist anders mittlerweile. Es ist, weil durch eure Tabellensituation ist es so, ja, da ist noch was, aber so, ja.
Es hat nicht mehr die Brisanz, weil es hat.
Genau. Brisanz ist das richtige Wort, genau.
Zumindest für mich immer rein von der tabellarischen Lage gelebt. Absolut. Und natürlich freut man sich vielleicht noch mal einen Ticken mehr, wenn man jetzt gegen euch gewinnt, weil das ist jetzt ja auch nicht.
Aber das war ja auch davor schon so und das ist ja.
Genau. War davor schon so, weil es nicht Standard ist, freut man sich ein bisschen mehr, als wenn man gegen Bundesliga-Verein XY gewinnt. Mhm. Aber es ist. Also ich sag mal, wenn man das Derby verliert, hat man schon noch ein, zwei Tage länger schlechte Laune, als wenn ich gegen die Bayern oder wenn wir gegen die Bayern verlieren. Das ist einfach so. Aber für mich sind 3 von 5, weil, ich sag mal, auch wenn Schalke jetzt aufsteigen würde, ist es halt vermutlich erstmal Bundesligist, der gucken muss, dass er halbwegs die Klasse hält. Muss man so ehrlich
sein. Aber das ist ja mittlerweile eigentlich bei jedem, der hochkommt.
Aber halt mit einem bisschen geileren Namen als jetzt, möchte niemandem zu nahe treten, Kiel, St. Pauli, Darmstadt,
Fürth.
Fürth.
Ja, absolut. Gut, dann rechnen wir zusammen. Ich habe 20 von 30, ist bei mir damit Spitzenreiter, hey.
Bei mir ebenfalls, aber mit starken 24.
Was? Stark. 30. Krass. Ah, du warst bei Unvermögen gnädiger und hast mehr Gen-Z-Faktor.
Ja.
Stark. Also Schalke, auch wenn man es zusammen den Score nimmt, da sogar noch deutlicher vorne. Wir haben dann 1860, die du mit 16 von 30, ich 19 Punkte. Offenbach, du 12, ich 13 und Schalke, du 24, ich 20. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, wir haben jetzt schon dann doch schon eine Weile aufgenommen. Wir sagen mal nicht, wen wir noch auf dem Zettel haben. Bitten euch nochmal, wenn ihr Lust habt, schickt uns gerne eure Wünsche. Dann nehmen wir die auf, sammeln mal und nehmen die auf. Ich bin mir sicher, dass sich das ein oder andere decken wird mit dem, was wir noch auf dem Zettel hatten. Aber es sind auch bei uns ein paar Überraschungen dabei und vielleicht habt ihr auch ein paar Überraschungen. Also gerne was schicken, abgeschützte Traditionsvereine, Discord und WhatsApp in den Shownotes. Boah, das haben wir lang gemacht. Jetzt haben wir uns auch den Feierabend verdient, würde ich sagen. Hast du noch was zu sagen zu Schalke?
Nee, ich muss jetzt erstmal Abbitte meiner Dortmund-Bubble leisten, wenn die das hier hören.
Ah, musst jetzt schon mal ankündigen.
Ja, muss schon mal.
Da kommt was. Da ist, bin mir auch sicher, dass ich die ein oder andere Nachricht kriegen werde. Aber zum Glück, muss ich sagen, ich glaube 1860, also Offenbach auf keinen Fall, 1860 wüsste ich jetzt auch nicht. Schalke, da erwarte ich was.
Offenbach nur, wenn mein Vater sich in die Folge hier rein verirrt, weil der so eine, seit Jugendtagen so eine gewisse Sympathie zu Offenbach hat, da könnte vielleicht ein oder andere kommen.
Ja, dann sind wir mal gespannt, ob wer mehr Ärger kriegt, und wünschen euch an der Stelle dann alles Gute. Ich würde sagen, wenn nichts Dringendes oder Drängendes dazwischen kommt, Themenvorschläge könnt ihr gerne auch im Discord oder WhatsApp machen, aber falls nichts Dringendes oder Drängendes dazwischen kommt, können wir ja im nächsten Schwerpunkt dann Teil 2 machen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis bald.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.